Und die Frage, finde ich, ist eigentlich eher als Menschen, die sich für Machtverhältnisse interessieren, warum interessieren sich so wenige Sozialwissenschaftlerinnen für Technologie? Oder so, warum ist das so ein bisschen nischig?
Music Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.
Staffel 5. Stadt, Land, Raum.
Hallo bei Music Sociology. Das ist jetzt die richtige Folge mit Barbara Orth. Vielleicht ganz kurz nochmal zur Erklärung. Wir haben eine kleine Prelude-Folge gemacht, wo wir uns mit Barbara über KI unterhalten. Und vielleicht hört ihr euch diese Folge einfach nochmal kurz an, bevor ihr dann in diese richtige Folge hineinsneakt. Dann wisst ihr schon mal so ein bisschen, wie das Gespräch bis dahin abgelaufen ist. Weil wir steigen jetzt direkt ein und stellen Barbara gleich vor, ohne große Vorankündigung. Und reden dann mit ihr über Digitalität, über Räume, über Migration und hört euch das Gespräch an. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Viel Spaß damit jetzt. Barbara, ich würde dich mal ganz kurz versuchen vorzustellen, was immer sehr schwer ist, weil wenn Leute schon zu viel gemacht haben, dann ist immer die Frage, was sind die Dinge, die man vorstellt. Ich kann es ja mal so sagen. Ich habe dich kennengelernt über eine Arbeit zu digitalen Räumen und wie digitale Räume über Migrationsentscheidungen oder bei Migrationsentscheidungen mithelfen, was ja auch nochmal ganz gut eigentlich zu diesem KI-Thema passt, weil sonst die Frage wäre, wenn irgendwann die KI Social Media betreibt, wie dann eigentlich diese Entscheidungen sich auch nochmal vielleicht verändern. Und dann haben wir gedacht, na, das ist ja eigentlich spannend, das muss in unsere Staffel zu Stadtland Raum, müssen wir dich unbedingt einladen, weil weil sozusagen genau, also der digitale Raum ja auch nochmal ein Raum ist im Vergleich zu Stadt und Land, was wir sonst so als Team immer haben. Und vielleicht ganz kurzer Abriss, du hast eigentlich einen ganz spannenden Lebenslauf, weil du hast einen Bachelor in International Relations in University of East Anglia, dann ein Master in Refugee and Forced Migrations in Oxford und dann eine Promotion in Human Geography in der Freien Universität Berlin. Also eigentlich dreimal verschiedene Sachen, also verschiedene Disziplinen. Aber was auf jeden Fall sehr schön ist, weil alles ist irgendwie sozialwissenschaftlich. Das werde ich noch gesagt, aber du sagst jetzt nein. Dann sag mal, was das alles verbindet.
Ja, ich bin ein sozialwissenschaftliches Chamäleon. Man könnte das ja, ich glaube, in Deutschland ist ja allgemein so die disziplinären Turf Wars werden ein bisschen größer geschrieben als in England, wo ich studiert habe, wie du gesagt hast. Ich würde sagen, es ziehen sich die gleichen Themen trotzdem durch. Genau, also ich habe in meinem Bachelor internationale Politikwissenschaften studiert und habe mich da auch schon mit Migration und Flucht beschäftigt, habe durch meine Bachelorarbeit in einem geflüchteten Camp von PalästinenserInnen im Libanon auf den Master gestoßen, der sich mit Flucht und Asylrecht vor allem beschäftigt hat und wollte dann gerne promovieren und wer besser als die Humangeografinnen, die wirklich sehr offen sind, was disziplinäre Ansätze und Methoden angeht und würde ich sagen, ihre Disziplingrenzen nicht so stark policen, wie das andere sozialwissenschaftliche Disziplinen machen.
Genau, und dann vielleicht noch, um das kurz abzuschließen, hast du halt während deiner Promotion hast du an der FU gearbeitet, hast dann jetzt, warst du jetzt ein Jahr am IRS, also am Leibniz-Institut für Raum und Sozialforschung, oder?
Räumliche Sozialforschung, ja.
Räumliche Sozialforschung. Und bist jetzt an der Universität Bern, da arbeitest du als Postdoc, aber bist eben gerade in Bologna. Was machst du gerade in Bologna?
Nee, in Bologna.
Auch eine Stadt mit B, aber von guter.
Tatsächlich hat es so halb berufliche und halb private Gründe. Der halb private Grund ist, eine gute Freundin von mir hier im Anwälteteam der FARC arbeitet, im Transitional Justice Court, und ich sie schon Ewigkeit mal besuchen wollte. Und der andere Grund ist, dass ich mich gerade mit im Zuge meiner zukünftigen nächsten Projektforschung mit Datenarbeit beschäftige. Dazu können wir ja gleich nochmal sprechen, was das genau ist. Und ich wollte mir, und Kolumbien ist ein Land, in dem das viel gemacht wird, und ich wollte mir das schon mal so ein bisschen anschauen, im Sinne von, trägt das denn für ein weiteres Forschungsprojekt? Insofern verbinde ich gerade ein bisschen Berufliches und Privates.
Und da ist jetzt Tag und ist es auch schon so? Naja, ich weiß jetzt gerade geografisch gar nicht. Ist auch Sommer? Oder bist du da noch zu weit im Norden dafür?
Es gibt nicht so richtig Jahreszeiten. Also es ist relativ nah am Äquator. Das heißt, ungefähr Tag, Nacht gleich. Es geht um 5.30 Uhr Sonne auf 5.30 Uhr abends unter. Das ist das ganze Jahr so. Und es ist gerade Regenzeit.
immer die gleiche Zeit.
Sagt einer, der neidisch ist, weil er da gerade einen Berliner Winter vor der Haustür stehen hat.
Wir hatten Schnee.
Ja, genau, also hier hat es angenehm 20 Grad. Man muss die ganze Zeit mit Sonnencreme rumlaufen, weil die UV-Strahlung relativ hoch ist. Liegt aber auch vor allem in der Höhe von Bogota. Genau, und es ist Regenzeit. Das heißt, es ist gar nicht, also genau, es regnet einmal am Tag so ein bisschen sinnflutartig und dann ist wieder schön. Es ist sehr angenehm.
Ja, schön. Was ich mich auch noch gefragt habe, die Folge kommt am 10. Dezember raus, wahrscheinlich stehen jetzt gerade, das haben wir noch nie gesagt, dass man Podcasts ja auch auf dem Weihnachtsmarkt hören könnte, aber wahrscheinlich hören jetzt gerade ganz viele Leute diese Podcast-Folge auf dem Weihnachtsmarkt und trinken einen Glühwein und hören davon.
Bei Schneeregen,
ja. Grüße gehen raus.
Aber was ich mich auch gefragt habe, ist, also du hast dich ja viel mit Migration beschäftigt. Wie ist es denn für dich? Wie ist für dich Migration und Raum miteinander verbunden? Also wie kannst du das so fassen?
Ja, also man könnte natürlich, ja, ich wollte gerade sagen, große Frage. Also sagen wir mal so, Migration ist ja eine inhärent räumliche Frage, weil was ist Migration? Man bewegt sich von irgendeinem Punkt an irgendeinen anderen Punkt. Das heißt, es hat immer eine räumliche Komponente. Das wäre die banale Antwort. Und die vielleicht weniger banale Antwort ist, dass natürlich Migration auch bestimmte Raumproduktionen hervorruft. Wir hatten gerade am Anfang zum Beispiel über Friedrich Merz gesprochen, ne? Dass es zum Beispiel eine räumliche Imagination von welche Stadtbilder sind eigentlich sozusagen richtig und welche sind irgendwie nicht Deutschland, in Anführungsstrichen. Das ist ja eine verräumliche Form von Rassismus. Und ich glaube, es gibt da einfach sehr viele spannende Aspekte dran, wie in welchen Räumen nehmen wir Gefahren wahr, wer in welchen Räumen kann sich wie bewegen, wie ist das mit verschiedenen Rassifizierungen konnotiert. Das ist jetzt vielleicht nicht die beste Zusammenfassung, aber es war auch eine große Frage.
Aber die Formulierung, das ist eine verräumlichte Form von Rassismus, das ist eine schöne Entgegnung auf die Stadtbilddebatte. Habe ich mir gleich aufgeschrieben.
Ja. Jason Stanley hat bei der Berlin-Lecture, die jetzt vom BIM, also da, wo ich arbeite, ausgerichtet wurde, hat er gesagt, der faschistische Politiker fragt seine Zuhörer, haben sie Töchter? Ja. Und das ist ja dann vielleicht nochmal ein anderes, größeres Thema, mit dem du dich auch viel beschäftigst, nämlich der Frage von, also hier gibt es hier einen Artikel, Engaging Feminist Geographies in Platform Research, also auch die Frage von, wie wird Geschlecht verhandelt im Raum?
Mhm. Aber du meinst jetzt faschistische Politiker?
Das hat Jason Stanley gesagt.
Über Friedrich Merz?
Nein, er hat gesagt, der faschistische Politiker fragt seine Zuhörer, haben sie Töchter? Er hat dann den Namen nicht benutzt, den hast du jetzt gerade
benutzt.
Da habe ich mir aufgeschrieben, war ein tolles Zitat, fand ich gut.
Ja, genau, das ist also eine Anrufung an Gender und Raum und also sozusagen sogenannte Gefahrenräume werden ja oft sozusagen rassifiziert und eben auch gegendert. Dann diese ganze Debatte aus den 80er Jahren, wir müssen gucken, dass Städte gut beleuchtet sind, damit sich Frauen da sicher fühlen, was natürlich vollkommen ignoriert, dass die meiste Gefahr für Frauen im häuslichen Bereich stattfindet, etc., wisst ihr alles.
30% der Gewalttaten finden im öffentlichen Raum statt und 70% in anderen Räumen. Also aller Gewalttaten in Deutschland und da gehören natürlich auch Gewalttaten gegen Frauen dazu.
Genau, das heißt, dass der öffentliche Raum als Gewaltraum oder Gefahrenzone markiert wird, oft eben auch rassistisch aufgeladen, ist einfach empirisch nicht haltbar.
Und dann hast du ja noch ein drittes Thema, das ist nämlich diese Frage nach Digitalität. Und da würde ich sagen, steigen wir mal in den ersten Song auch ein, weil den hast du, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du den mitgebracht, weil du sagst, über diesen Song können wir ja mal über dieses Thema von digitalisierter Gesellschaft sprechen. Und zwar hast du Belinda Carlisle, ich spreche die mal jetzt einfach so aus. Carlyle, okay. Mhm. Heaven is a place on earth. Und wir hören da mal rein und dann musst du uns mal sagen, warum dieser Song. Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. They say diese Pop-Nummer.
Ja, also ich höre eigentlich selber überhaupt nicht viel Popmusik und der Rest von den Songs, die ich mitgesungen habe, sind auf jeden Fall auch keine Pop-Songs. Ich dachte, wir steigen mal mit was ein, was ein bisschen zuversichtlicher ist als ein paar von den anderen Liedern, die da noch kommen. Aber ja, vor allem
ich halt auch schon zugetanzt. Also das hat auf jeden Fall gute Laune in mir ausgelöst.
Die Folge kommt im Dezember raus, deswegen dachte ich mir, Scherz beiseite, aber ich habe das vor allem genutzt, weil das der Theme-Song von eine meiner Lieblingsepisoden, eine meiner Lieblingsserien ist, und zwar von Black Mirror, San Junipero. Und falls manche Zuhörer das nicht kennen, Black Mirror ist eine ursprünglich britische Science-Fiction-Serie, die dann irgendwann von Netflix mal aufgekauft wurde. Und da geht es grob um Technologiekritik. Ich würde sagen, die meisten Folgen sind auch eher dystopisch. Mhm. Oft geht es auch um eine Satire um die Gegenwart, ne? Also aktuelle Trends wie Social Media oder Überwachung oder KI werden total übertrieben, Online-Dating, solche Sachen, um so ein bisschen aufzuzeigen, wo das hinführen könnte. Und der Name Black Mirror bezieht sich oder referiert auf unsere Bildschirme, die wir die ganze Zeit angucken, ne? Also die Handy, Smartphones und so, Bildschirme. Und San Junipero, in der dieser Song sehr oft eingespielt wird, ist eine der wenigen Folgen, die nicht dystopisch ist. Und wir hatten es ja vorhin schon kurz darüber, dass ich nicht so der Fan bin von Technologie ist gut oder böse. Deswegen ist mir diese Folge in den Sinn gekommen. Und da geht es ganz grob darum, San Junipero ist wahrscheinlich eine in Südkalifornien gelegene Küstenstadt in den 80er Jahren, deswegen auch diese 80er Jahre Popsong, den die meisten Leute ja wahrscheinlich mit so, ja, Disco-Zeit verbinden. Mhm. Und der sozusagen Name dieses Songs ist auch irgendwie Programm. Es ist nicht so ein bisschen eine Stadt, in der es keine schlechten Sachen gibt. Also Heaven is a place on earth. Und in der Folge geht es um eine queere Liebesgeschichte zwischen Yorkie und Kelly. Und man merkt so innerhalb der Folge, die Kulisse verändert sich immer wieder. Erst spielt es in den 80ern, dann ändert sich die Musik auf die 70er, die 90er. Und man checkt irgendwann, dass diese Stadt eigentlich gar nicht existiert, sondern eine virtuelle Realität ist. Und die Prämisse dieser Folge ist, dass es eine Technologie erfunden wurde, in der Menschen ihr Bewusstsein hochladen können und dass vor allem Menschen, die älter sind und nicht mehr so mobil sind oder bettlägerige Menschen, das für ein paar Stunden nutzen können, um sozusagen wieder zu leben und wieder eine jüngere Version von sich selbst zu leben. Deswegen auch dieser Wechsel zwischen den verschiedenen Jahrzehnten. Und was irgendwie sozusagen der interessanteste Punkt ist, dass man sich auch entscheiden kann, für immer nach seinem Tod in dieser virtuellen Stadt zu leben. Und das zentrale Dilemma dieser Episode ist dann, dass Kelly und Yorkie eigentlich beide alte Frauen sind. Und die Frage ist, wollen sie jetzt beide in dieser virtuellen Stadt für immer zusammen sein oder eben nicht? Und die eine sozusagen hat sehr jung einen schweren Unfall gehabt, hat sozusagen ihr ganzes Leben im Koma verbracht und will ihr Leben nachholen und will deswegen in dieser virtuellen Realität bleiben. Und die andere war in ihrem sozusagen realen Leben verheiratet und hatte ein Kind, was gestorben ist, bevor diese Technologie auf den Markt kam, und will sozusagen deswegen nicht, also sozusagen von ihrem Kind getrennt sein. Das wirft so ein bisschen die Frage dann auf. Genau, also auch, ne, Heaven is a Place on Earth ist da auch so ein bisschen diese Frage, ne, dieses religiöse Jenseits versus halt diese in der KI hochgeladen werden. Genau, das ist so ein bisschen, warum ich diesen Song
ausgewählt habe. Ja, das hätte ich jetzt nicht entschlüsselt.
Ja, man muss die Folge vielleicht
ich auch erinnere mich, ich ja. erinnere mich an die Folge, aber ich habe die auch gesehen.
Ja?
Ja. Ich habe dann irgendwann aufgehört, Black Mirror zu gucken, weil ich dann durcheinander gekommen bin, welche Folgen ich schon gesehen habe und dann welche nicht, und weil sie irgendwann nicht mehr ganz so gut war, fand ich. Aber an diese Folge kann ich mich erinnern. Und das ist ja tatsächlich genau diese, also da gibt es auch ein paar andere schöne Folgen noch. Ich muss auch an die Folge denken, wo zwei Freunde miteinander über so, auch über so Chips, die sie im Kopf haben können, können sie ihre Liebe zueinander ausleben, was sie in ihrer sehr patriarchalen und machohaften Freundschaft nicht tun können. Das war auch eine Folge bei Black Mirror. Also ist das sozusagen auch ein bisschen die Chance zu sagen, Digitalität gibt uns auch die Möglichkeit, andere zu sein, als wir in der realen Welt sind. Ist das so ein bisschen die Aussage?
Genau, also ich glaube, einmal geht es darum, dass eben Technologie ein Heilsversprechen ist, ne? Also ich glaube, das ist so der kritische Blick drauf, ne? Das ist eben diese Heaven is a Place on Earth, und das ist wie teilweise wirklich wie dieser Techno-Optimismus, ne? Wie eine Religion ist. Aber ich glaube, sozusagen der interessantere Punkt darin ist, dass es ja tatsächlich emanzipatorisch sein kann, ne? Also es kann Möglichkeitsräume öffnen, die es im Offline-Raum nicht gibt. Ne? Dann können wir an ganz viele Sachen denken, ne? Körperliche Einschränkungen, finanzielle Hürden. In der Episode geht es ja auch um Queerness, die nicht ausgelebt werden kann, in sozusagen dem Kontext, in dem die Person ursprünglich mal gelebt hat. Und gleichzeitig klingt in der Episode natürlich weniger an die gesellschaftlichen Strukturen, in die das eingebettet ist, ne? Also man könnte jetzt auch fragen, wem gehört eigentlich diese Technologie, ne? Und wer kann sich San Junipero leisten, ne? Wer kann in dieser Stadt eigentlich sein Alter verbringen? Und vor allem, was mich natürlich auch interessieren würde, wer hat eigentlich die ganze Arbeit gemacht, die hinter dieser Software steckt und hinter der Hardware? Und das finde ich passt ganz gut zu meinen Forschungsthemen, weswegen ich euch den Song mitgebracht habe.
Ja, die scheint dich irgendwie umzutreiben, die Arbeit, die dahinter steckt. Was ist denn das für Arbeit? Also ich mache einen Computer an und irgendwie Insta oder Facebook oder irgendwas auf und das ist dann da. Und dann tobe ich mich da aus. Für wen erzeugt das denn Arbeit?
Ja, also ganz konkret in deinem Fall jetzt, wenn du YouTube oder Insta aufmachst, dann willst du ja wahrscheinlich nicht sehen solche Sachen wie Kinderpornografie, Vergewaltigungen, irgendwelche Videos vom Islamischen Staat, der irgendwelche Leute köpft, Suizide. Ja. Also es gibt ja ganz viele Sachen, die du nicht sehen willst, die aber natürlich trotzdem die ganze Zeit hochgeladen werden. Und es gibt sogenannte Content Moderators, die oft im globalen Süden sitzen, die sich diese Sachen teilweise 8 bis 10 Stunden am Tag reinziehen, damit du es nicht musst. Das ist zum Beispiel, würde ich sagen, sowas wie die reproduktive Arbeit des Internets. Das ist eine Form davon, also was sozusagen auf Social-Media-Plattformen passiert. Aber wenn wir zurückgehen, zum Beispiel KI, ne, zu eurem Anfangbeispiel, wer ist denn dafür verantwortlich, dass die KI überhaupt so gut ist, wie sie ist? Und für KI braucht man, oder für maschinelles Lernen, braucht man sehr, sehr große Datensätze, also wirklich riesige Datensätze, und um diese Datensätze zu bereinigen, braucht es Menschen. Also zum Beispiel ChatGPT, sehr bekanntes Beispiel, wurde auch in den Medien, glaube ich, breit referiert, wurde ganz viel von Menschen in Kenia gefüttert sozusagen, hat deswegen teilweise auch bestimmte Tendenzen im Englischen, die sozusagen ein bisschen komisch sind. Also zum Beispiel macht ChatGPT ganz viele so M-Dashes, ne? Also diese so Gedankenstriche, die gar nicht so häufig sind, aber scheinbar in Kenia besonders viel benutzt werden. Also wo sozusagen die Leute, die das Datenmaterial bearbeitet haben, das als gut eingestuft haben. Genau. Das ist ganz spannend. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Arbeiten. Ne? Das sind jetzt zwei Beispiele, was ich in meiner Dissertation mir angeguckt habe, war sogenannte Place-Based Plattformarbeit, also Plattformarbeit, die sozusagen vom Algorithmus gemanagt wird, aber von Menschen verrichtet wird, also Dienstleistungen, die von Menschen verrichtet werden. Das sind oft migrantische Menschen. Gerade in Berlin sieht man ja fast inzwischen nur noch südasiatische Menschen, die zum Beispiel Essenslieferungen machen, aber auch über, ne, verschiedene Putz-Apps bei Leuten zu Hause putzen und so weiter. Und das ist natürlich auch eine Form von digital mediierter Arbeit.
Mhm. Ja. Ja. Also irgendwie kommt dann da so eine Ungleichheitskomponente mit rein zwischen Produzenten und Konsumenten und denen, die den Mehrwert abschöpfen an irgendeiner Stelle wahrscheinlich auch noch irgendwie. Also so ein echt ein globales Phänomen.
Auf jeden Fall, ja. Also es gibt auch sozusagen, was ein Geograf aus Großbritannien, Mark Graham, der spricht von einem planetaren Arbeitsmarkt, also das sozusagen anders als im Outsourcing, was wir ja schon seit den 80er Jahren kennen, Menschen jetzt nicht nur in den Philippinen sitzen und Callcenter-Arbeit machen, sondern wirklich zentrale Arbeit für zum Beispiel KI-Datensätze machen, aber auch oft in Echtzeit ja Sachen moderieren, wie zum Beispiel Facebook oder so weiter. Genau, also es geht darum, dass ja Plattformen es wirklich schaffen, in sehr vielen Teilen der Welt mit einer bestimmten Gleichzeitigkeit Leute in ja für sich arbeiten zu lassen.
Ja. Und was ich spannend finde, jetzt diese räumliche Komponente, ich bin sozusagen durch mein, jetzt wenn wir jetzt bei diesem Instagram-Beispiel bleiben, durch mein Konsumverhalten, schaffe ich mir oder bin ich Teil eines Raums, den ich sozusagen sehe und dahinter und verschachtelt und überall liegen weitere Räume und Beziehungsgeflechte, die mir ja gar nicht zugänglich sind, von denen ich nichts weiß, die aber irgendwie untrennbar damit verknüpft sind. Mhm. Also ich habe irgendwie was zu tun mit, was hast du gesagt, dem kenianischen Trainern von
Data ChatGPT. Workers, ja. Ja. Genau, ja. Genau, oder mit den Leuten, die zum Beispiel gibt es gerade in den letzten Wochen eine große Organisierungsbewegung von Leuten, die bei TikTok arbeiten, in Berlin sogar, wo es darum geht, dass sie sozusagen jahrelang mit ihrer Arbeit auch die KI trainiert haben und jetzt von der KI ersetzt werden. Ne? Also diese Sachen sind auch, das ist vielleicht wichtig dazu zu sagen, sehr fluide. Also eine Sache, die vielleicht vor 5 bis 6 Jahren noch von einem Menschen gemacht wurde, kann irgendwann auch von der KI übernommen werden. Und es gibt auch, ich war letztens auf einer Konferenz, war sehr spannend, wo es um synthetische Daten ging, also sozusagen, dass man die KI Daten erschaffen lässt. Und da ist dann aber, wie wir vorhin schon mit eurem Beispiel gesehen haben, ne, dann versucht die KI die Daten irgendwie echt wirken zu lassen und bastelt dann AS zum Beispiel rein, ne? Oder versucht irgendwie bei visuellen Daten, weiß ich nicht, Müll in das Bild mit reinzubasteln oder so. Und irgendwann werden die Daten aber dann unsauber. Also dazu bin ich jetzt sozusagen nicht genug in Statistik und Informatik bewandert, um das genau erklären zu können. Aber es gibt sozusagen auch einen Punkt, an dem das begrenzt ist. Also es wird wahrscheinlich zumindest sagen, dass Leute, die Expertinnen für maschinelles Lernen sind, dass es immer Menschen benötigen wird, die diese Datensätze erstellen oder zumindest bereinigen, damit, ja, KI daran lernen kann.
Gleichzeitig, also das, was du beschreibst, hört sich erstmal zum großen Teil eine negative Vorstellung von KI, ne? Also da werden Leute ausgebeutet, da werden Leute ausgenutzt, dafür, dass irgendwie im Westen Leute sich ihr Leben einfacher machen können. Also das kann man ja sicherlich auch anwenden auf Karten, die dann irgendwie gefüttert werden und so weiter. Und gleichzeitig frage ich mich, aber neu ist das ja auch nicht, ne? Also, dass Menschen an anderen Orten der Welt ausgebeutet werden, um das kapitalistische Wirtschaftssystem aufrechtzuerhalten, findet genauso in der Kleidungswirtschaft statt, findet genauso in, ich muss daran denken, dass als wir einmal bei Springer VS ein Buch veröffentlichen wollten, war die echte lebendige Lektorin, die an dem Buch gearbeitet hat, saß in Indien und hat dann den deutschen Text dort lektoriert, hat dann offensichtlich Deutsch für gelernt. Das macht jetzt wahrscheinlich die KI dort, aber sozusagen diese Verlagerung von Arbeit an andere Orte, weil sie dort Preise, die gemacht werden, das ist jetzt nicht an sich nicht das Neue, ne? Also das, da müssen wir auch aufpassen, dass wir KI und digitale Räume nicht als das neue Phänomen sehen, was jetzt irgendwas kaputt total macht. Die kapitalistische Wirtschaftsweise war schon da.
Total. Und gerade sozusagen, ne, auf einer feministischen Perspektive gab es ja immer schon unbezahlte Arbeit, ne? Ja. Also es gab, also sozusagen, Kolleginnen an der, die bei euch in der HU sitzen, Mira Wallis und Moritz Altenried zum Beispiel, zeichnen das auch nach, dass es so ein bisschen die Rückkehr zur Stückarbeit ist, ne, die es ja wirklich schon in vorindustriellen oder gerade industrialisierenden Zeiten sehr oft gab, ne, dass Menschen in Heimarbeit was gemacht haben und pro Stück bezahlt wurden, ähnlich wie heute Leute eben zum Beispiel in Kolumbien sitzen oder im Libanon oder in Kenia und sozusagen pro Stück dafür bezahlt werden, dass sie irgendwelche Polyglone um ein bestimmtes Bild ziehen, damit die KI unterscheiden kann, ist das ein Haus, ist das ein Mensch, ist das ein was auch immer. Ja, insofern auf jeden Fall würde ich sagen, man muss aufpassen, nicht zu denken, dass das alles neue Phänomene sind und wir überhaupt gar keine sozialwissenschaftlichen Methoden haben, das zu beschreiben, weil wir die Technik dahinter vielleicht nicht hundertprozentig verstehen. Aber gleichzeitig, glaube ich, gibt es schon auch eine neue Qualität, die darin besteht. Also einerseits, ne, dass es das algorithmische Management gibt in vielen Bereichen und eben nicht mehr eine Person dahinter ist, was so verschiedensten neuen Phänomenen führt, aber auch eine bestimmte Art von Gleichzeitigkeit, die wir, glaube ich, so bisher nicht kannten. Also ich meine jetzt in den letzten 10 Jahren vielleicht schon, ne? Aber so diese mobilen sozusagen auch Daten, die wir alle produzieren die ganze Zeit, seitdem es Smartphone gibt, seit 15, 20 Jahren ungefähr, würde ich denken, haben schon eine neue Qualität geschaffen, in wie logistisch das alles miteinander funktioniert und so weiter. Aber ja, jetzt, ich glaube, die Ausbeutungsverhältnisse sind vielleicht nicht neu, sondern sind neu strukturiert vielleicht einfach nur.
Kurzer Disclaimer, ich habe mal eine Folge BIM Talk, ich verlinke das hier in den Shownotes, ein Podcast, den wir am BIM machen, aufgenommen mit Mira, die du gerade erwähnt hast, mit Mira Wallis und Bernd Kasparek, wo wir genau über deren Forschung zu der Plattformökonomie auch nochmal länger gesprochen hatten, die kann ich hier einfach verlinken. Ich würde noch eine Frage anschließen, weil du hast gerade gesagt, wir sollten aufpassen, dass wir denken, wir hätten keine sozialwissenschaftlichen Methoden, um das beforschen zu können, weil die Phänomene sind schon älter. Gleichzeitig habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass das, was du zum Beispiel machst, also dass du dir das anguckst, das ist noch ein bisschen unique. Ich habe manchmal das Gefühl, dass so sozialwissenschaftliche Forschung, gerade was so technische Entwicklung betrifft, immer so ein bisschen hinterherhängt und Sachen erst versteht, wenn sie eben schon, wie du gerade sagtest, seit 10, 15 Jahren existieren. Und jetzt fangen wir auch so langsam erst an, uns anzugucken, wie Algorithmen unsere politischen Wahlentscheidungen beeinflussen, unsere Kaufentscheidungen. Also das kommt jetzt so langsam erst in der Wissenschaft an. Habe ich da eine falsche Wahrnehmung, weil ich da schon zu alt bin und das vielleicht nicht gesehen habe, was es sozusagen schon an Forschung gab? Oder würdest du das auch so sehen?
Also ich würde ja erst mal sagen, danke für die Blumen. Das ist natürlich ein sehr schönes Kompliment. Ich würde es vielleicht ein bisschen einschränken. Ich glaube, es kommt darauf an, in welchem Kontext man unterwegs ist, ne? Also wie du ja auch, komme ich ja auch aus der Migrationsforschung. Ich glaube tatsächlich, in der Migrationsforschung ist es relativ neu, dass sich Leute damit beschäftigen. Es gibt sehr, sehr wenige, die sich damit beschäftigen. Da gibt es vielleicht ein bisschen Forschung zu, wie benutzen Geflüchtete Smartphones. Und es gibt vielleicht ein bisschen Forschung darüber, wie, weiß ich nicht, philippinische Pflegekräfte, die in den USA migrieren, dann irgendwie Familienkontakte über Skype pflegen oder so.
Aber lass mich mal kurz reingehen, weil das finde ich nämlich total spannend, weil wir haben sozusagen die politische Erzählung davon, dass wir die Pull-Faktoren beseitigen müssen, weil die Leute durch das Smartphone ja sehen würden, wie toll die sozialen Hilfestellungen für Geflüchtete in Deutschland sind. Also die politische Erzählung haben wir schon ganz lange und gleichzeitig sagst du, ja, aber irgendwie beforschen wir das gar nicht. Also wir wissen, dass es diese Pull-Faktoren sowieso gar nicht gibt, aber eigentlich wissen wir auch gar nicht, stimmt das wirklich? Also ist das so, dass die Bilder, die Leute, die hier in Deutschland sind, als geflüchtete Personen zum Beispiel leben und dann schicken die Bilder zu ihren Leuten nach Hause, sorgt das wirklich dazu, dass sich Leute entscheiden, nach Deutschland zu flüchten? Wissen wir das?
Ja, also ich weiß nicht, ob es dazu Forschung gibt. Also mir ist es zumindest nicht bekannt. Die Frage ist natürlich auch immer, ob man, also ich meine, das ist ja ein rechtes Narrativ auch, ne? Ihr erinnert euch vielleicht auch
Ja.
vor, weiß nicht, so 10 Jahren gab es ja auch diese große Kampagne, die Australien mal hatte, ne? You won't make Australia home mit diesen krassen Wellen und so, wo sie dann
Ja.
glaubten, sie hätten Leute davon ab, irgendwie in Boote zu steigen und dann, genau. Gab es das ja in verschiedenen Variationen von, wie hieß das bei uns, Flucht, Ursachenbekämpfung und so ein Kram natürlich auch. Aber sozusagen, worauf ich gerade hinaus wollte, und das sozusagen passt auch zu dem, was du jetzt eingeworfen hast, ich glaube, in anderen Feldern, zum Beispiel in den Kommunikationsstudien, beschäftigen sich Leute schon länger damit. Also es gibt schon Leute, die sich sehr aktiv mit den, jetzt breit gesprochen, irgendwie gesellschaftlichen Folgen von Technik beschäftigen. Aber wie oft ist es halt so ein bisschen so ein Silo, ne? Und ich habe letztens einen ganz spannenden Punkt von einem Kollegen gesehen, Jason Sadowski, der ist auch so ein Stadtgeograf. Und der meinte so, ich beschäftige mich nicht mit Technologie, weil ich die neuesten Gadgets geil finde. Ich bin sozusagen totaler Boomer, was das anbegeht. Und interessiert mich, ich bin überhaupt niemand, der das neueste Handy hat, sondern mich interessiert, weil Technologie gerade ein Punkt ist, wo sich Macht in der Gesellschaft neu artikuliert und wir auf eine Art und Weise ein Machtmonopol haben. Was ja, was sozusagen vor 20 Jahren so noch nicht existiert hat, das ist natürlich inzwischen, sieht man das ja ganz deutlich in den USA, ne? Aber auch ja, eigentlich in allen möglichen Sachen, ne? Von den, was du alles gerade so angesprochen hast, Cambridge Analytica und so weiter. Und die Frage, finde ich, ist eigentlich eher als Menschen, die sich für Machtverhältnisse interessieren, warum interessieren sich so wenige Sozialwissenschaftlerinnen für Technologie? Oder in so, warum ist das so ein bisschen nischig? Genau,
Ja.
und
Ja, das ist interessant. Gerade auch, weil, also diese Technologie, wenn jetzt zum Beispiel diese Data Worker von TikTok da in Berlin erfolgreich sind, dann sind die halt übermorgen dasselbe Phänomen irgendwo anders auf der Erde. Das lässt sich ja mit einem Fingerschnips verlagern, denke ich mal. Und das macht
Du
halt
meinst die
Technologie, dass du.
Organisationsform?
Ja, na, das. Oder, also, wenn jetzt, sage ich mal, an irgendeinem Ort Regularien eingeführt werden, in dem Staat oder was auch immer, um eine bestimmte Praxis irgendwie einzudämmen, eine bestimmte Form von Ausbeutung, Niedriglohnarbeit, was auch immer, dann ist ja bei dieser global operierenden Technologie das noch viel einfacher und viel schneller möglich, einfach den Ort zu verlagern, und sich über Plattformen wahrscheinlich irgendwo anders ein neues Heer von Clickworkern einfach zu organisieren. Und das ist
Also
wahrscheinlich,
ich,
ist das sowas, was du mit einer anderen Qualität meinst?
das ist eine gute Frage. Ich hatte, also sozusagen, das war jetzt nicht mein erster Gedanke, aber ich, ja, ich glaube, also du hast auf jeden Fall recht. Also ich denke gerade zum Beispiel, also das ist tatsächlich letztens passiert, in Kenia haben sich Leute organisiert, ne, auch im Zuge von diesen ganzen ChatGPT-Sachen, und haben eine freie Gewerkschaft gegründet, und SAMA sozusagen, der BPOs heißen diese Dinger, das sind sozusagen die Subunternehmer, die dann für ein Großunternehmen wie Meta diese Arbeit verrichten lassen. Die sind einfach sozusagen aus Kenia weggegangen und sind jetzt, ich glaube, in Ghana angesiedelt, einfach um sozusagen diesen Organisierungskampf irgendwie ja, zu umgehen. Ich frage mich aber gerade, ob das nicht, ich weiß gar nicht, ob das wiederum so neu ist. Also ich glaube, dass Unternehmen versuchen,
Ist einfach
Organisierungsperspektiven irgendwie
Globalisierung. Ja.
auszuhebeln. Genau, ich glaube, das wiederum ist eher ein altes Phänomen. Was ich aber spannend finde, also ich war, so, ich war es vorhin gar nicht ganz falsch, ich war tatsächlich jetzt gerade auch in New York und war da auf einer Konferenz, die sozusagen von Tech-Workers zusammen organisiert wurde, also Leute, die oft Software entwickeln. Und da ging es ganz viel um eine Solidarität. Also wie können wir als, ne, vergleichsweise sehr gut bezahlte Menschen oft im globalen Norden mit einem sehr hohen technischen Wissen, was oft auch nicht so einfach ersetzbar ist, wie können wir sozusagen dafür sorgen, dass die anderen Leute am Ende der, das hat mir gerade das Wort auf Deutsch nicht ein, der Supply Chain, sozusagen, wie können wir
Produktionskette. Habe ich das
Produktionsketten,
gesagt?
genau, oder Wertschöpfungsketten, oder ja,
Wirtschaft, ja, genau.
ja, wie können wir dafür sorgen, dass wir sozusagen eine Solidarität über diese Kette hinweg haben und wie können wir sozusagen unsere, ja, wie können wir das teilen mit den Leuten? Und das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, der auch von Technologie abhängt, ne? Also auf dieser Konferenz gab es einige Leute, die eben wegen, aufgrund von Visa und, ne, kennt ihr ja alle, ne, Leute bekommen kein Visum, weil sie halt aus Ghana sind und in einem bestimmten Alter und dann kriegen sie natürlich kein Visum, um eine Konferenz in die USA zu bekommen. Und die Leute wurden dann digital zugeschaltet. Also ich glaube, es gibt da schon auch eine neue Qualität von Organizing, die vielleicht vor 10, 15 Jahren nicht so da war, um sozusagen das einmal positiv zu wenden.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir könnten noch mal zum nächsten Song kommen. Oder?
Was denkst Gerne.
Du? Ja. Der ist so ein bisschen, also jetzt, weil, ne, du hattest ja schon gesagt, du hast Heaven is a Place on Earth, um so ein bisschen so einen positiven Einstieg hier zu machen. Jetzt wird es ein bisschen
anders. Der holt es jetzt runter, ne? Ja. Aus dem Heaven.
Aber also starker Song, Low-Key mit und Mike Khalil mit Dear England. Wir hören da mal rein, es ist ein ziemlich dichter Song, wir können das nicht alles besprechen.
They say God save the Queen, Britannia rules the waves, Britannia's in my jeans, but Britannia called us slaves, Britannia made the borders, cause Britannia's forces came, Britannia lit the match, but Britannia fears the flame, where blood stains the pavement, tears stain the cheek, when privilege is threatened, the fear reigns supreme, where bankers are earning from burning and looting, the nervous are shooting. In search for solutions, I shed a tear for the father in Birmingham. Quick swerve of the car and it murdered him. In Tottenham, the apartments were burning and nobody came. Just arson in a circle and all wanna be down. Two TVs get robbed like jewels in the Queen's crown. They see now, no door for a rebound. See now, they call me a fool cause I speak out. People are humans, not minors. Animals is violent, tyrannical system is fallible. Hand in the loot at the minute you see him. But the biggest looters are the British Museum. This happened here and you think it's an accident. Just relax and we slip into fascism. And the fear gets drilled into your hearts. But remember, these children are all ours.
Give me the words, give me the words that tell me I'm paid.
Dear England.
Give me the words.
Barbara, warum dieser Song? Was macht denn hier?
Genau, also ja, ich mag den Song tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich finde, der ist einmal sprachlich einfach richtig gut. Also ich finde, das ist richtig guter Rap. Und dann hat er für mich sozusagen auf eine bestimmte Art und Weise eine Nostalgie, oder Nostalgie ist vielleicht das falsche Wort, aber erinnert mich sehr stark an eine bestimmte Zeit. Und zwar ist der von 2011 und wurde kurz nach den quote-unquote Race Riots in Tottenham 2011 aufgenommen. Ich weiß nicht, ob das Leuten so in Erinnerung ist oder ob das in Deutschland so breit rezipiert wurde, aber genau, da ging es um einen schwarzen Mann, der damals 29 war, Mark Duggan, der von der Met Police erschossen wurde und mittlerweile, wie gesagt, 2011, ne, ein bisschen anderer Diskurs noch, mittlerweile seit George Floyd spätestens ist ja dieser ganze Diskurs recht weit rezipiert, aber damals war das eben noch so dieses, ne, die Polizei sagt, er hat zuerst geschossen, stellt sich später raus, dass es falsch war, es gab keine Infos, keine Kommunikation an die Hinterbliebenen und dann gab es einen großen Protest vor der Polizeistation in Tottenham und daraus sind dann so Ausschreitungen passiert, die dann in den Medien sehr stark verhandelt wurden als, ne, Kids of Color plündern jetzt Geschäfte, weil sie sich nicht benehmen können quasi und ich finde irgendwie so dieser Song, der beschreibt so diese Ungerechtigkeit darin, ne, besonders gut dieses "You hand in a looter the minute you see them, but the biggest looters are the British Museum." Finde ich so einen super guten Line, ne, weil das so dieses Zeit, ne, auf einer individuellen Ebene die Leute, die unterdrückt sind oder die in diesem Klassensystem gar keine Chance haben, die begehen einmal einen Fehler vielleicht, ne, auch im jungen Alter und müssen dafür sehr lange gerade stehen und werden, ja, denen wird sozusagen nichts geschenkt und gleichzeitig ist ein paar Tube-Stationen weiter diese Institution, die wie keine andere für Kolonialismus steht. Und bis heute der britische Mainstream-Diskurs, würde ich sagen, oder behaupten, immer noch sehr positiv an den Kolonialismus erinnert. Ne? Also ja. Es gibt sehr weit verbreitete koloniale Amnesie, wenig Auseinandersetzung, also im Vergleich jetzt zum Beispiel auch mit, wie, ne, werden wir gleich auch noch was dazu bestimmt dazu sprechen, wie in Deutschland der Holocaust verhandelt wird, aber trotzdem finde ich nochmal in England, dass das wirklich, es gibt einfach wirklich wenig außerhalb bestimmter Zirkel, wenig Mainstream-Auseinandersetzung, es wird in der Schule kaum durchgenommen, und ich finde das irgendwie spannend, weil diese Migrationsgesellschaft auf der einen Seite wesentlich normalisierter ist als in Deutschland, ne? Die Windrush Generation, die großen Migrationsbewegungen aus Südasien, die auf eine bestimmte Art und Weise so normal sind, dass sogar Rishi Sunak als, ne, Person of Color, einer der rechtesten Bürgermeisters, den also sozusagen, ne, dass das auf der einen Seite geht und gleichzeitig diese tiefe Klassen- und Rassismusgesellschaft nochmal, finde ich, härter funktioniert als in Deutschland. Genau, und ich habe den Song deswegen mitgebracht, weil ich also 2010 nach England zum Studieren gegangen bin und eben genau in diese Austeritätspolitik reingekommen bin, die dann im Zug der Finanzkrise nach 2008 von verschiedenen konservativen Regierungen sehr stark durchgesetzt wurde. Mhm. Unter anderem, was uns natürlich damals persönlich ja besonders beschäftigt hat, war, dass die Studiengebühren auf einmal verdreifacht wurden und jegliche Sozialleistungen, die ja eh schon in den 80ern unter Thatcher extrem zusammengekürzt wurden, auch noch weiter gestrichen wurden. Und für mich war das damals eine Zeit, die ich sehr politisiert habe. Und ja, das erinnert mich auch ein bisschen daran, was gerade in Deutschland passiert, ne, dass wir diese massive militärische Aufrüstung haben, eine massive Austeritätspolitik auf der Sozialpolitik und gleichzeitig diesen Rassismen verbunden, ne, dass sozusagen dann, ja, das Stadtbild das Problem ist, und nicht die strukturelle Gewalt, die ganze Zeit passiert. Und genau, und das ist für mich sozusagen in meiner Arbeit, diese Perspektive von Migration, politische Ökonomie zusammenzudenken und Migration eben nicht in diesem, weiß ich nicht, was hier Manuela und Regina, die ja auch bei euch am BIM sind, irgendwie als ich habe den Begriff gerade, ist mir gerade entfallen. Ich komme gleich wieder drauf. Aber was die so auch theoretisiert haben, ne, dass es dann irgendwie eher geht, Migration irgendwie zu erklären oder warum sind verhalten sich Migranten auf eine bestimmte Art und Weise, statt eben, jetzt ist mir wieder eingefallen, statt die Migrationsforschung zu demigrantisieren und sich anzugucken, wie Migration und Kapitalismus eben zusammenhängen und wie Rassismus in Kapitalismus als Strukturkategorie funktioniert. Das interessiert mich seitdem. Deswegen habe ich den Song mitgebracht.
Also erstmal krass, ne? Ja. Also dass so ein Song quasi dein ganzes Wissenschaftsdenken auch so ein bisschen geprägt hat. Ich habe auch gleichzeitig gedacht, jetzt gerade, wo du das erzählt hast, wir hatten zum Beispiel auch Alberto Adriano von den Brothers Keepers hier schon in unserem Podcast. Den hatte MVP mitgebracht, ein Rapper aus Erfurt, den wir mal eingeladen hatten. Und wir hatten natürlich auch schon Advanced Chemistry mit einem eigenen Land da, die ja auch immer auch Hip-Hop-Antworten auf so rassistische Gewalt waren. Und das scheint sozusagen auch etwas zu sein, was sich so ein bisschen durchzieht und was so auch seine Kontinuitäten findet. Und dann auch nochmal total beeindruckend, wie denn so eine Songs es aber auch immer wieder schaffen, so komprimiert irgendwie eine Gesellschaftskritik zu formulieren, die man sich manchmal wünschen würde, dass die auch in anderen gesellschaftlichen Sphären so kompakt formuliert werden kann, auch, oder?
Auf jeden Fall. Also ich habe auch den allergrößten Respekt vor Leuten, die solche Songlines schreiben, ne? Also es ist einfach, wenn ich überlege, wie lange ich an irgendwelchen Texten sitze, die ich wissenschaftlich schreibe und wie schwer es mir manchmal fällt, Sachen in Sätze zu packen, die nicht über den ganzen Absatz laufen und dann gibt es irgendwie so drei Lines und die sind so, okay, bam, das ist die Line.
Und gleichzeitig aber auch, also bei diesem Song jetzt hier ganz besonders, dieser ellenlange Intro, was ja vor allen Dingen daraus besteht, dass die sagen, wow, give me the words. Also auch so ein bisschen offensichtlich ja jetzt bei diesem Song nach einer Sprachlosigkeit erstmal zu sagen, ich brauche wieder die Sprache, um es überhaupt beschreiben zu können, was mir da passiert. Ne? Also eigentlich so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, was wir, glaube ich, in der Wissenschaft nicht zu selten haben, von diesem weißen ich hätte es fast gesagt, weißem Blatt Papier, weil niemand mehr von uns sitzt vor einem weißen Blatt Papier, sondern vor dem, der Black Mirror, der dann zu einem White Mirror wird, weil es halt eine weiße, nicht beschriebene Seite ist. Und dann nach den Wörtern auch zu suchen, ne? Also die das dann einfach auch so treffend beschreiben können.
Ja. Ich bin gar nicht so weit gekommen, als ich den Text mir angeguckt habe, weil ich sofort schon hängen geblieben bin an den ersten Zeilen, die schon so grandios sind, wo diese Britannia aufgemacht wird. Und dann habe ich gegoogelt, was ist da eigentlich diese Britannia, was hat es mit der auf sich? Dass dann irgendwie, du sagtest, dass das so eine politische Ökonomie ist, dass man irgendwie die Leute darauf einschwören muss, an so einen nationalen, also oder an so einen, an sowas Gemeinschaftlichem festzuhalten. Und dass dann in diesen Momenten, gerade wenn PolitikerInnen irgendwelche Einschnitte oder Dinge, wo sie keine Lösung für haben, irgendwie erklären müssen, dann wird dann immer nach unten getreten und irgend so ein Außen formuliert und gesagt so, wer jetzt so richtig dazugehört und wer eigentlich doch nicht. Und dann guckt man da unten hin, gerade macht man das sehr schön auch wieder im Zuge des Bürgergeldes, dass man sagt irgendwie, ja, da unten, da sind irgendwelche Totalverweigerer oder irgendwas und benutzt dann haarsträubende Abwertungen, was natürlich mit rassistischen Behauptungen auch immer funktioniert. Und dann, also das scheint irgendwie in diesem politischen System eine Währung zu sein oder es scheint irgendwie honoriert zu werden in Wählerstimmen oder sonst sowas, selbst wenn es überhaupt nicht stimmt. Und das mit dieser Britannia finde ich hier so gut, dass damit eingestiegen wird, weil das ist dieser Appell an, naja, du musst doch irgendwie, du hast das doch auch in den Genen, Britannia in my genes, but Britannia called us slaves. Und dann habe ich geguckt, wer ist das jetzt? Wo kommt das her? Das kommt aus der Antike, als im Römischen Reich irgendwann 43 vor Christus die britische Insel erobert wurde, wurde da so ein Mythos geschaffen und es gibt eine Britannia, die da quasi für diesen Teil des Römischen Reiches steht. Und dann hat sich dann irgendwann im 18. Jahrhundert, großer Sprung, dieser Nationalstaat Großbritannien gegründet. Und dann wurde Britannia zur Personifikation der britischen Seemacht. Und steht natürlich original 1:1 für Kolonialismus und das britische Imperium in der Welt. Und noch heute wird man trotzdem auf diese Britannia eingeschworen. Und wenn man Wurzeln hat, die vielleicht was mit Sklaverei, mit Kolonialismus zu tun haben und vielleicht nicht ganz so bereit ist, sich mit dieser Britannia zu identifizieren, wird man irgendwie als nicht ganz so britisch, als nicht dazugehörig identifiziert. Und das steht alles in den ersten zwei Zeilen, im ersten Vers irgendwie so, so drin. Ne? Das ist so, so dicht. Krass. Das,
also ist Britannia die britische Leitkultur?
Die Kolonialmacht, ne? Ja, so, genau, vielleicht könnte man auch Leitkultur sagen, ja. Ich finde auch, also in der Stelle ist auch mal zu verwiesen, sozusagen, ich habe lange überlegt zwischen dem Song und einem anderen Song. Der andere Song ist ein bisschen neu von 2016, der heißt Children of Diaspora. Und da geht es noch mehr um diesen Aspekt, ne? So, dann ist eine Line irgendwie, you can see in yourself the faces of the massacres, ne? Also so diese Teil von diesem Empire irgendwo auch zu sein, ne? Weil man in London aufgewachsen ist und die ganzen Privilegien dieses Staates dann irgendwie auch genießt und gleichzeitig aber auch zu sehen, wie Leute, die genau wie man selbst aussieht, zerbombt werden und halt im Zuge dieses Empires, ne? Und ich glaube, das ist auch diese Line in dem Song jetzt, ne? Britannia lit the match, but fear is the flame, finde ich irgendwie super spannend, auch in dem Kontext, ne? Weil sozusagen die ganze Gewalt, sozusagen diese Kolonialgewalt, ja von England ausging und jetzt aber sozusagen im Sinne von, ne, Fluchtmigration oder was auch immer, Sachen, Ungleichheit, ne, Ausbeutung und so weiter, diese Sachen auch in der britischen Gesellschaft auftauchen. Jetzt sind alle sozusagen schockiert, wo diese Gewalt auf einmal herkommt, ne? Auch im Kontext von diesen Riots sozusagen, ne? Zu glauben, man kann die ganzen Sozialprogramme, die Jugendtreffs, alles, was es gab, zusammenkürzen und wundert sich dann, dass Jugendliche, die oft keine Perspektiven haben, super marginalisiert und ausgeschlossen werden, dass die dann, sagen wir mal, auf den Putz hauen, ist halt total heuchlerisch, ne?
Ich muss immer dran denken, dass es nach dem Brexit ging so durch Social Media so ein Meme, wo jemand gesagt hat, ey, man kann einfach eine Abstimmung machen und beschließen, dass Großbritannien rausgeht. aus etwas. Ja, genau. Wenn, und das war, glaube ich, irgendwie ein Meme aus Indien, wo dann irgendwie
Wish we had known that.
Gesagt hat, wenn wir das gewusst hätten, dass wir einfach nur hätten wählen müssen, dass sie gehen.
Interessant.
Und ich auch in diesem Kontext, also zu dieser Zeit auch auf BBC One mal eine Talkshow gesehen habe, so, ich weiß gar nicht, One Hour, irgendwas heißt die, wo die Frage war, war Kolonialismus gut oder schlecht? Und dann wurde das tatsächlich diskutiert. Ob das jetzt was
Gutes ist. Das meine ich.
Ja, und dann das waren da sehr viele weiße britische Leute, die gesagt haben, war doch gut, wir haben doch Zivilisation gebracht in diese Länder und haben ihnen Demokratie gebracht und all dies. Dann war eine irischstämmige Person da, die so eine ganz starke Kritik hatte und dann natürlich ganz, ganz viele Leute, die so aus diesen kolonialen, postkolonialen Beziehungen sozusagen stammen, die gesagt haben, nee, also die Frage schon zu diskutieren ist schon schräg, ein Yes or No zu sehen.
Ja, und das ist aber normal, ne? Also ich hatte in meinem Masterstudium, es gibt in Oxford die Oxford Student Union, das ist so ein relativ prestigereicher Debattierclub und ganz viele ehemalige Prime Minister kommen daraus hervor und so weiter. Und da wurde das auch mal diskutiert. Da haben die auch einfach so Colonialism, good or bad, Pros und Cons. Und ich weiß nicht, dass wir mit ein paar Leuten aufgestanden sind und rausgegangen sind, weil wir es so unmöglich fanden. Aber das ist, das hat gerade unter der britischen Middle- und Upper Class, die sich natürlich in Oxford auch viel tummelt, ist das kein Tabu, ne? Und das meinte ich so ein bisschen vorhin mit, ich glaube, als ich nach England gezogen bin, ne, geprägt durch durch eine deutsche Schule gegangen, mit wie sozusagen deutsche Geschichte verhandelt wird, was seine eigene Problematik hat, aber trotzdem war ich schockiert, dass das möglich ist. Also, dass sozusagen so wenig Aufarbeitung passiert ist und auch ein großes Unwissen da ist. Also auch gute Friends von mir aus dem Studium, die selber sozusagen in dem Sinne eine kolonialgeschichtliche Migrationsgeschichte in ihren Familien hatten, die oft auch sehr, sehr wenig drüber wussten. Also es sei denn, sie kamen aus politischen Familien, aber so im Schulsystem nicht vorkommend.
Ich versuche mal eine Überleitung zum nächsten Song.
Ah, du wolltest okay. Ja, das geht auch in Richtung Überleitung. Vielleicht
dran.
Kannst du dann daran anschließen und damit überleiten. Weil ich glaube nämlich, weshalb wir diese Musik immer so grandios finden und das so wahnsinnig finden, wenn jemand, so wahnsinnig beeindruckend finden, wenn jemand sowas in den Songtext packen kann, der uns dann irgendwie ein Gefühl vermittelt von, das würde ich auch gerne mal in einem Aufsatz irgendwie so auf den Punkt bringen oder so, hat ganz viel mit Emotionen auch zu tun und mit nachempfinden können. Und der Song von Loki, Dear England, der endet mit so einem O-Ton von jemandem, der sagt, if they would have lived and breathed this, they would be different, sagt er über die herrschende Klasse so. Und dieses Nachempfinden, dieses sich reinfühlen in eine Lebenslage, Teil einer Gruppe, einer Schicht, einer Klasse, was auch immer irgendwie zu sein und das zu spüren, das kann halt Kunst. Also das kann halt Kunst irgendwie ein Stück weit vermitteln. Und das kann sie auch jetzt so weißen Kartoffeln, wie wir es jetzt sind, ein Stück weit näher bringen, was es da bedeutet haben könnte, bei diesen Riots beteiligt gewesen zu sein. So. Und gibt uns einen anderen Zugang zu unserem Feld. Und das macht der nächste Song nochmal, also mindestens genauso gut, würde ich sagen. Vielleicht in die Richtung, Daniel? Was wollte deine Brücke?
Ich hatte eine andere Brücke, aber über die gehen wir einfach später nochmal. Die kriege ich auf jeden Fall eingebaut. Du hast einen Song mitgebracht, Barbara, den ich schon mal mitgebracht hatte hier in unserem Podcast. Vor einigen Folgen habe ich auch schon mal gesagt, dass mich dieser Song so krass und interessanterweise, also so krass gecatcht hat. Und ich mache mir den wirklich ganz oft an. Mhm. Ich denke, ich brauche den gerade wieder. Der muss mich gerade abholen, also muss mich, ist ein bisschen komisch formuliert. Und dann haben wir ja auch diese Aktion gemacht, dass wir unsere HörerInnen gebeten haben, uns ihren Song des Jahres zu schicken. Und auch da wurde er vorgeschlagen. Und du hast ihn auch nochmal mitgebracht als einen Song, der deine Forschung auch erklären kann oder prägt. Und das ist Ibo mit Free. Den hören wir mal kurz an.
Ich glaube nicht, dass irgendwer noch schweigen kann. Vertrauen nicht mehr, weil ich keine Tränen zum Weinen hab. Lauf ohne Licht, vertraue auf den nächsten Tag. Kenn den Weg, kenn die Schritte, rutsch nicht aus, gibt keine Mitte. Ja, ich weiß, es war nicht leicht von Anfang an, doch irgendwann hat irgendwer auch einfach angefangen. Das ganze Land ist gerade ziemlich angespannt und ich schwör, ich hab noch nie so fucking Angst gehabt. Ich seh die Bullen meine Freunde schlagen. Ich seh auf dem Beton Träume platzen. Ich lese die Zeitung nicht mehr. Es geht ihnen nur drum, wie sehr sie uns hassen, wie sehr sie uns spalten. Frage mich, sah es hier auch einmal anders aus? Vor NSU, vor Hanau und dem Holocaust. Frage mich, ob du für deine große Einigkeit einfach noch ein paar mehr Leichen brauchst. Meine palästinensischen Freunde sind alle Männer. Meine jüdischen Freunde, sie trauern mit Ängsten. Meine kurdischen Leute sind dauernd am Kämpfen. Und meine schwarzen Freunde suchen immer noch Verständnis. Alle anderen Freunde sind irgendwo dazwischen. Wir fühlen das Gleiche, doch trauern im Stillen. Mir fällt das Lachen schwer, uns geht's allen beschissen, ja. Uns geht es allen beschissen und wir leben hier, wo unsere Trauer nichts wert ist. Wo unser Schmerz ihr größtes Werk ist. Wo alles, was wir gerade sagen, alles, was wir gerade machen, alles immer nur verkehrt ist. Wo der Druck nach rechts kein Druck, sondern ihr Platz ist. Wo der Hass auf uns ihre größte Macht ist. Wo Menschen ertrinken und wenn sie es doch noch schaffen, schafft es dieses Land, sie kaputt zu machen. Ich halte dich aus, komm auf dich raus aus meinem Loch. Vom Krieg auf den Straßen zum Krieg in meinem Kopf. Die Politik so stolz auf ihre Demokratie. Doch keiner dieser Laus macht seinen Job. Hoffnung fühlt sich gerade an wie ein leeres Wort. Doch hoffnungslos zu sein wäre mein eigener Tod. Wir schreien Free Lena, Jinji, Anazadi. Free Kurdistan, Free Kongo, Free Sudan, Free Palestine. Free my people. Free my people. Free my people. Sie sagen nie wieder, doch es passiert wieder. Sie sagen nie wieder, doch es passiert wieder. Sie sagen nie wieder, doch es passiert wieder.
Ja, also ich hatte auch noch eine Brücke mitgebracht, die aber noch eine andere Brücke ist. Und zwar sozusagen, was ich spannend finde an dem Text von Ebo, ist, dass es ja auch um Polizeigewalt geht, ne? Spezifisch die Polizeigewalt, die in den letzten 2 Jahren in dem Kontext der Gaza-Demos aufgetaucht ist in Deutschland, aber natürlich auch die viel größere Gewalt, sozusagen, die dieser ganze Konflikt und Krieg und Okkupation ist. Und ich habe den Song, glaube ich, eher so als Metasong mitgebracht, gar nicht so sehr wegen meiner eigenen Forschung, sondern eher, weil der mir so, wie du sagst, Daniel, irgendwie so sehr aus dem Herzen spricht. So diese Verzweiflung, was man jetzt eigentlich damit macht, ne? Weil irgendwie diese ganze Gewalt, ne, die man sich auch auf, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die mich auch oft, was, glaube ich, im Song gibt es auch eine Zeile, in der das vorkommt, ne, der Krieg in meinem Kopf und man kann sich die Nachrichten eigentlich nicht mehr anschauen, weil man es gar nicht mehr erträgt, so auf der individuellen Ebene und gleichzeitig darf man irgendwie auch nicht wegschauen, weil es ja, ne, sich auch falsch anfühlt zu sagen, ne, es geht mir zu nah, wenn ich den Fernsehen angucke und gleichzeitig sind da Leute, die das wirklich erleben, ne, und ich glaube, für mich hat so, als der 7. Oktober 2023 passiert ist, war so eine ganz, also fand ich es einfach ganz krass mit anzusehen, wie sich Bündnisse zerlegt haben, wie auch sozusagen alle Communities, die auf irgendeine Art und Weise eben nicht in der privilegierten Position sind, als weiße Deutsche zu sagen, es interessiert mich nicht oder ich halte mich jetzt die Diskussion raus, einfach massivste Repressionen irgendwie erfahren haben, aber doch auch gleichzeitig Sachen wie, also genau, mein Partner kommt aus einer orthodoxen Familie und sozusagen meine Schwiegermutter ist recht gläubig und geht in die Oranien-Synagoge und wohnt in Neukölln und sagt, seitdem liest sie ihre Texte nicht mehr auf dem Weg in die Synagoge in der U-Bahn, weil sie Angst hat, dass Leute das Hebräisch ihr so aussingen, als wäre sie, weiß ich nicht, antipalästinensisch oder was auch immer. Und genau, und diese massiven krassen Repressionen der Proteste, Einschränkung der Versammlungsfreiheit, was an unseren Universitäten passiert ist. Also Menschen, die angeklagt wurden, die Polizei, die auf einmal auf dem Campus ist, finde ich, das sind rote Linien, die überschritten wurden. Irgendwie Hetzjagden, die gemacht werden, ne? Diese ganze Kontroverse um Geraldine Rauch an der TU. Und ja, und immer wieder auch auf dieser individuellen Ebene zu sehen, irgendwie, ne, es ist sozusagen, es macht vor niemanden irgendwie Halt. Also selbst irgendwie, dann denkst du, du bist in deinem eigenen Institut, in einem, was auch immer, Safe Space ist, ne, aber irgendwie in einem Raum, wo Leute sensibel damit umgehen. Und auf einmal erzählt eine muslimische Kollegin beim Mittagessen, dass ein anderer Kollege so gesagt hat, sie soll sich doch jetzt mal positionieren, weil sie muss doch sogar seine Meinung haben, ne? Und also ich glaube sozusagen, für mich packt dieser Song einfach diese, auf Video, wie ihr gerade gesagt habt, auf einer emotionalen Ebene, diese ganze Verzweiflung und diesen Frust und was mache ich eigentlich mit mir selber und diese Sprachlosigkeit tatsächlich auch, die wir ja schon gerade bei dem anderen Song thematisiert haben. Und gleichzeitig, ja, also nur diese Selbstgefälligkeit der deutschen Mehrheitsgesellschaft, ne, in der Antisemitismus jetzt auf einmal auf migrantische Communities abgewälzt wird, ne, mit dieser schönen Zeile, ich frage mich, sah es hier auch mal anders aus vor NSU, Hado und dem Holocaust, und ich frage mich, ob du für deine große Einigkeit einfach noch mal ein paar mehr Leichen brauchst, ja, weil ich auch richtig gute Lines, ganze Absurdität auch nochmal auf den Punkt bringen. Und sozusagen gleichzeitig finde ich den Song aber auch sehr hoffnungsvoll, weil Ebo an irgendeinem Punkt ja auch sagen, hoffnungslos zu sein wäre mein eigener Tod, ne? Und da sozusagen am Ende wieder bei rauszukommen, okay, wir brauchen irgendeine gemeinsame Form von Organisierung, von Dagegenhalten, von für Wissenschaftsfreiheit unter anderem auch eintreten, ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass wir als Wissenschaftlerinnen jetzt die Personen sind, die am meisten betroffen sind davon, natürlich nicht, also vor allem nicht wir als weiße Wissenschaftlerinnen, aber trotzdem sind das ja alles Verschiebungen, die ja, die einfach insgesamt problematisch sind und die über Gaza hinausgehen, ne? Also die uns einfach immer wieder auf die Füße fallen werden in Zukunft.
Also ich hätte noch eine andere Brücke, ne? Und zwar ist die Brücke, also eine Brücke ist tatsächlich dieser, das, was du gerade gesagt hast, ob wir für unsere Einigkeit einfach noch ein bisschen mehr Leichen brauchen. Ich finde das auch, ich finde, der Song hat keine Line, die nicht großartig ist. Und ich finde, sowas gibt es ganz, ganz selten. Und ich finde auch die Art und Weise, wie sich der Song aufbaut, aber auch die ist besonders gut.
Kunstwerk,
weil von vorne bis hinten. Ja. Genau, als jemand, der wie ich, der eben auch zur Einigkeit geforscht hat, nämlich zu der Frage, wie die Identität sich im Nachwendedeutschland verteilt, zwischen Ost und West vor allen Dingen, aber jetzt eben auch mit der Migrationsforschung, die ich mache, spielt das eine ganz schön ganz große Rolle. Ne? Also diese ständige Suche nach Einigkeit, die ja in dem Song von Loki ja auch drin war, nämlich Britannia, die ja auch genau diese Unity irgendwie darstellen soll, und du musst halt für Britannia sein, und wenn du nicht dafür bist, dann, das ist die eine Brücke. Und die andere Brücke, die ist aber eben auch tatsächlich diese, die Frage, die ich mir stelle, wann wir in Deutschland an dem Moment angekommen sind, an dem wir fragen, Shoah gut oder schlecht, ne? Also wenn man das in Großbritannien diskutieren kann, Kolonialismus gut oder schlecht, gibt es natürlich auch Momente, wo man sich das in Deutschland vorstellen kann, dass wir das nochmal, neu diskutieren. Also ich sage immer Ibo, du sagst Ebo, das müssen uns unsere HörerInnen nachsehen. Ich sage immer Ibo.
Ich dachte, der Name, weil, also Ebo heißt ja Ebro sozusagen mit bürgerlichem Namen. Ja. Und ich dachte immer, das ist so ein, wie heißt das, wenn man zwei Wörter an so ein Kunstwort auf zwei Wörtern schafft? Ich dachte immer, es hat sozusagen mit Ellbogen, also Elbow und Ebro. Ich dachte, dass das deswegen bei Ebo rauskommt, aber ich bin vielleicht auch, keine Ahnung. Das war meine Assoziation damit.
Also das müssen wir auf jeden Fall checken. Aber was ich sozusagen ja hier auch so gut finde, ist, dass sie uns eigentlich mit diesem Song auch multidirektionale Erinnerung anbietet. Also sie macht uns 2,5 Minuten, wo sie uns sagt, so könnte das funktionieren. Also weil die Brücke ist nämlich auch, das hast du gerade auch schon gesagt, dass sich dann eben auch Kolleginnen jetzt im Wissenschaftskontext, habe ich das auch miterlebt, dass Kolleginnen gebeten wurden, sich zur Hamas zu positionieren. Was ja irgendwie auch eine irre Situation ist. Also dass du halt irgendwie nach dem 7. Oktober gefragt wirst, wie deine Position zu dieser Organisation und vor allen Dingen zu den Mördern ist. Also, ne, dass wir das wirklich im Kopf haben, dass es anscheinend zwei Seiten dazu geben könnte. Und dieser Song bietet uns ja eigentlich an zu sagen, hey, das ist multidirektional. Also das Leid der anderen wiegt nicht das Leid der jeweils anderen wieder auf, sondern alle sind gerade total, also uns geht es allen beschissen, ist ja eine Textzeile, und die, also das ist für mich die stärkste Text in diesem ganzen Song, weil ja, uns geht es allen beschissen, und uns auch klar zu machen, also, oder ich sage jetzt nicht uns, weil ich nicht für euch sprechen will, aber mir hat dieser Song nochmal klar gemacht, auch ich als weißer Forscher mit dem deutschen Pass, der auch als Deutscher, ne, als Deutscher geboren wurde, und Glück hatte, dass die DDR dann irgendwann nicht mehr existiert und deswegen keinen DDR-Pass mehr hat, sondern einen deutschen Pass, also einen bundesrepublikanischen Pass hat. Auch ich hab eine Position in diesem Ganzen. Also ich bin da positioniert, weil ich bin nämlich, und die anderen sind irgendwo dazwischen. So.
Ja, du kriegst hier deine zwei Zeilen. Alle anderen Freunde sind irgendwo dazwischen. Genau. Wir fühlen das Gleiche, doch trauern im Stillen. Mir fällt das Lachen schwer, uns geht es allen beschissen. Ja, uns geht es allen beschissen.
Genau, das, ja, weil wir sozusagen auch nicht gezwungen werden, uns im Alltag zu entscheiden. Genauso wie du es gesagt hast, Barbara, sind wir da. Ne, ist es erstmal nicht, muss man nicht, wird man nicht zu so einem, und wir müssen uns auch nicht mit diesen Themen auseinandersetzen, die du gerade erzählt hast von deiner Schwiegermutter. Und trotzdem sind wir ja aber auch positioniert, ein Teil davon, ja, und werden auch immer wieder verhaftet. Also, ne, also verhaftet im Sinne von, also diskursiv verhaftet, weil wir uns dann auch irgendwie, wir müssen uns ja zur Staatsräson, sondern wir uns ja positionieren, und wir müssen angucken, wie die sogenannte Staatsräson von rechten und rechtsextremen Kräften missbraucht wird, um autoritäre Politiken durchzusetzen, um Wissenschaftsfreiheit abzusetzen, um irgendwelche Antisemitismus-Forschungskonsortien einzusetzen mit korrupten Mitteln, was wir jetzt gerade in Berlin ja erleben, dass da also Antisemitismus-Präventionsmittel korrupt an irgendwelche Institutionen vergeben wurden, ohne irgendwie zu prüfen, ob die das eigentlich auch können, was sie da machen sollen. Und deswegen sind wir schon auch immer noch Teil davon, ne? Also, und es ist eigentlich auch, wir sind gefragt, uns zu positionieren, und auch das sagt der Song, dass wir das tun sollen.
Ja. Und ich finde, was ich daran halt super finde, ist, dass es sozusagen, ohne zu sagen, wir sind alle gleich betroffen, weil das sind wir natürlich nicht, nicht so ein identitätspolitisches Ding aufmacht, ne? Ja. Von sozusagen, es gibt Leute, die Opfer sind, und es gibt Leute, die es nicht sind, sondern zu sagen, ne, wir sozusagen als Menschen geht es uns allen beschissen, und sozusagen, wir können aber nicht hoffnungslos sein, sondern, ne, und dann geht es ja am Ende über in dieses, ne, Jinji und Azadi, ne, diese ganzen sozusagen Aufrufe für Solidarität, und ich finde das irgendwie, ja, hat was super Hoffnungsvolles, dass sozusagen wir alle auch irgendwie Teil von einer Solidarität sein können, und ich würde auch sagen, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen zynisch anhört im Kontext von wie viele Menschen gestorben sind, den kleinen Hoffnungsschimmungen, den ich in dieser ganzen Sache sehe, ist, dass sich eine neue Generation auf eine Art und Weise politisiert, die es schon lange nicht mehr gab. Also, dass Leute auf einmal sich für Politik interessieren, dass sie für Sachen auf die Straße gehen, dass Studis an diesem Thema Interesse haben und dafür brennen, wie es vielleicht zuletzt 2019 bei Fridays for Future eventuell war, aber wie es durch die Corona-Pandemie sehr versackt ist sozusagen. Und ich habe so ein bisschen Hoffnung darin, dass da gerade Strukturen auch entstehen, die dem Rechtsruck irgendwann was entgegensetzen können. Ne? Also es ist vielleicht naiv, ich weiß es nicht, aber ich finde, es ist schon bei den ganzen furchtbaren Sachen, die in den letzten 2-3 Jahren passiert sind, ne? Natürlich auch Angriff auf die Ukraine und so weiter. Ne? Die ganze Weltlage ist ja einfach, man möchte ja eigentlich nur noch den Kopf in den Sand stecken. Und trotzdem ist da vielleicht auch der Schimmer einer neuen Welt oder sowas
drin. Und ich finde, dieser Schimmer, der Text gibt jetzt gar nicht so viel Positives her. Also es ist ja sehr schnell, also doch hoffnungslos zu sein, wäre mein eigener Tod. Also insofern, ja klar, ich muss halt irgendwie hoffen. Aber in Verbindung mit der Musik, und es ist ja eben, ich habe ja heute Morgen spontan dazu getanzt, weil es halt auch wirklich tanzbar ist. Und ich habe auch mir kamen auch irgendwie Tränen, während ich mich dazu bewegte, weil das irgendwie einfach eine große Umarmung an alle ist. Vielleicht der Punkt, bevor man jetzt aufbegehrt, dass man erstmal irgendwie sich in die Augen schaut und versteht und in seiner unterschiedlichen Betroffenheit auch irgendwie ernst nimmt und sagt, okay, uns geht's allen beschissen, was machen wir denn jetzt damit? Wie geht's denn jetzt weiter? Und wie puzzeln wir das jetzt wieder zusammen? Also irgendwie, also ich finde, also für mich ist es ein ganz emotionaler Song. Immer wenn ich den höre, passiert irgendwas mit mir. Das hat eine Kraft. Ja.
Und ich meine, das ist ja auch gleichzeitig eigentlich, also das, was Also was mich am stärksten umtreibt ist, ich war am 7. Oktober in Toronto. Und Toronto hat auch eine sehr große jüdische Community. Also wir sind dann am 8. Oktober zurückgeflogen und so war noch am Flughafen und es war wirklich eine sehr, sehr komische Stimmung. Also man hat sich wirklich, ne, hat sich wirklich gefragt, also was geht jetzt ab? Und dann kam ich in Berlin an und dann wurden so Sachen diskutiert. Also ich kann mich noch erinnern, ich war dann auch an dem Tag dann tatsächlich noch im Bundeskanzleramt. Und dann habe ich im Bundeskanzleramt mit Leuten, die ich da getroffen habe, diskutiert, ob Babys enthauptet wurden oder nicht. Also an der Situation waren wir ja am 7., 8., 9. Oktober. Das war die Situation, dass es davon Bilder gab und dass es sozusagen diskutiert wurde und unklar war, ob solche Sachen passiert sind. Und ich war jetzt tatsächlich auch erst vor kurzem in der Ausstellung hier in Berlin, die Nova Festival Exhibition, die ja die Situation auf diesem Musikfestival, was ja auch gut zu unserem Podcast passt, weil die Leute wollten Musik hören und tanzen. Und ich glaube, diese Ausstellung heißt irgendwie auch We will dance again, glaube ich. So endet das dann. Also wir werden weiter tanzen. Und da ist ja, also das ist ja eine unglaubliche Gewalt und ein unglaubliches Drama, was da und auch eine Retraumatisierung des israelischen von Israel, die da passiert ist. Und dass aber dieser Krieg und die Menschen- und Rechtsverletzungen, Kriegsverbrechen und die Frage, ob da ein Genozid stattfindet, dass das ja auch dazu geführt hat, dass diese Trauerarbeit nicht geleistet werden konnte. Ja. Also dass wir das in Deutschland nicht, also aus meiner Perspektive viel zu wenig hinbekommen haben, diese Trauer, also das erstmal überhaupt zu leisten, damit umzugehen, was das für ein krasses Massaker war. Und das ja den Leuten, zu denen ich mich jetzt auch zählen würde, die jetzt die Menschenrechtsverletzungen in Gaza kritisieren, denen ja auch immer vorgeworfen wird, wir würden nicht mit den Opfern in Israel trauern. Was ja ein krasser Vorwurf ist, aber was aber unter anderem ja auch damit zu tun hat, dass diese Zeit ja, also dass es sozusagen nie passiert ist. Also es gab niemals einen Raum, in dem diese Trauer oder diese, also das überhaupt zu verarbeiten, was da am 7. Oktober passiert ist. Das ist auch deswegen so schwer möglich gewesen, weil danach sofort davon gesprochen wurde, dass man die Menschen in Gaza, die alle wie Tiere seien, jetzt eliminieren müsste. Das waren Regierungsvertreter aus Israel, die so gesprochen haben. So, ne? Und das ist auch was mich so umtreibt und was auch in diesem Schock so drinsteckt, dass wir eigentlich niemals an diesen Punkt kommen konnten, in dem wir trauern konnten. Ja, und die Menschen, die Angehörige in Gaza haben oder selbst aus Gaza stammen, also ich habe die Situation, dass meine Tochter mit einem Lehrer die letzten zwei Jahre verbracht hat, der Familie in Gaza hat, wo auch nicht mehr alle leben, also wie dieses Trauma dieses Krieges in Gaza jetzt auch nach Deutschland kommt und auch, dass diese Trauer nicht stattfinden konnte im öffentlichen Raum und auch nicht mehr, und das ist, glaube ich, was mich am, ich merke, dass ich sehr emotional werde gerade, wir machen ja auch mal eine Staffel zu Emotionen, haben wir schon besprochen, was mich besonders stark umtreibt ist, und das hast du auch gerade schon gesagt, Barbara, ist, dass wir nicht mal in so Kontexten der kritischen Migrationsforschung, in denen ich mich bewege, geschafft haben, Worte dafür zu finden, Räume dafür zu schaffen, in denen wir uns darüber austauschen können. Das hat immer in so kleinen Gruppen passiert, weil wir dann auch hier ständig damit beschäftigt waren, für Besetzung oder gegen Besetzung, für Polizeieinsatz, gegen Polizeieinsatz. Also ständig musste man sich so positionieren und konnte sich eigentlich gar nicht damit auseinandersetzen und diese Forschungsfrage stellen, was passiert da eigentlich? Weil man gar nicht in diese Lage versetzt wurde, diese Frage zu stellen, sondern die ganze Zeit damit beschäftigt sein sollte, sich zu positionieren. Und für mich bleibt das immer noch so, dass die am 8. Oktober 2023 war das schon sofort Thema. Was wird da jetzt passieren? Und das ist sozusagen, das ist eine Forschungsfrage. Ist das, was in Gaza stattfindet, ein Genozid? Ist aus einer wissenschaftlichen Perspektive eine Forschungsfrage, die wir mit unseren Methoden, unseren Theorien, mit der Art und Weise, wie man das beurteilt, beantworten kann oder nicht? Aber nicht mal diese Frage sollte gestellt werden. Weil schon allein die Frage wieder eine Positionierung beinhaltet haben soll. Und das ist das, was mich umtreibt. Also wie sehr wir, obwohl wir das eigentlich besser wissen müssten, qua unserer Forschungsthemen, die wir haben, es auch nicht geschafft haben, Worte zu finden, Theorien zu finden, Fragen zu stellen.
Naja, und vielleicht eben vor allem nicht die Gefühle dafür, also die Gefühle sein zu lassen, oder? Weil das ist ja vielleicht auch genau der Punkt. Manchmal, also ich zum Beispiel dachte sozusagen, ne, für mich war also auf einer Gefühlsebene das vollkommen klar, glaube ich, dass das falsch ist und dass das richtig böse enden wird. Und gleichzeitig sozusagen war dafür ja auch kein Platz, ne? Also weil Deutschland ja auch sehr schnell hat man ja den Eindruck, man müsste alles über palästinensisch-israelische Geschichte jemals gelesen haben, überhaupt nur einen Ton dazu zu verlieren.
Ja.
Was glaube ich auch, und ne, was ja auch jüngeren Aktivistinnen oft vorgehalten wird. Und ich glaube, klar, es gibt auf eine bestimmte Art und Weise, es ist gut, eine bestimmte Bescheidenheit zu haben, ne, was man so weiß, ja, und was man nicht weiß. Und gleichzeitig finde ich es aber manchmal auch einfach richtig zu sagen, wenn ich so fühle, das ist falsch, was da passiert. Hier, ja, werden Leute kollektiv für was bestraft, was sie nicht begangen haben. Und es ist falsch, es sollte auf einem Musikfestival abgemetzelt werden, egal ob da jetzt Babys enthauptet wurden oder nicht, das tut vielleicht auch nichts zur Sache, so, ne? Vielleicht ist es auch der Punkt, ne, diesem Gefühl Raum zu geben. Und es wäre ja vielleicht auch ein feministischer Take auf Wissenschaft, ne? Dass nicht alles, was man in Forschungsfragen gießen kann, in Designs, Methoden, nicht alles, was sozusagen mit dem Kopf sofort zu durchdringen ist, kann man aber oft vorher schon fühlen, ne? Auf einer affektiven Ebene.
Ja.
Und ja.
Ich habe mir hier auch so ketzerisch die Frage aufgeschrieben, wer darf eigentlich worüber öffentlich weinen und wütend sein? Und wer wird durch seine Gefühle wieder zum Ausländer? Und oder was heißt wieder überhaupt zum Aus, also ne,
zum,
also
ja, zumindest zum Außenstehenden, ne, also es, ja, ist eine Explosion, die da stattfindet. Ich meine, ja, das ist das, was an den Berliner Schulen passiert, ne? Wir bringen unseren Kids, also ich bin ja kein Lehrer, aber wir bringen den Kids bei Menschenrechte, Demokratie, Widerstand dafür einzustehen, aus der Geschichte zu lernen, und dann äußern sie sich dazu, dass sie den Krieg in Gaza verurteilen. Und dann soll die Lehrerin diese Kids dann an den Senat melden.
Ja.
So, das ist das, was in Berlin passiert ist. So, also wir, das ist, also da wird auch Demokratiearbeit, da wird politische Bildung mit dem Handstreich zerstört, wenn du dann sagst, ja, so darfst du nicht sprechen. So darfst du nicht spüren. Ich finde das
wirklich beeindruckend, dass wir jetzt da hinkommen mit diesen, ja, das sind Gefühle, und die brauchen erstmal Raum. Und bevor man da jetzt irgendwas kategorisiert, analysiert, irgendwie bewertet, ja, muss das ein Stück weit irgendwie zugelassen werden. Und das ist die Stärke von diesem Song, der diese ganzen Fächer an Gefühlen, die es da gibt, rundum um diesen Komplex aufmacht und sagt, ja, die dürfen erstmal sein.
Ja.
Darf ich noch eine Sache dazu sagen? Und dann gehen wir zum letzten Song.
Na sag. Klar.
Also außer, und zwar ist mir dieser Song offensichtlich eingespielt worden, weil ich irgendeinen anderen Song auf Spotify angemacht habe. Und dann läuft es ja manchmal so durch. Und dann hat der Algorithmus entschieden, mir diesen Song vorzuspielen. So bin ich auf ihn gekommen. Also ich habe ihn nicht ausgesucht, sondern die der Algorithmus Plattform. Der Art und Weise, wie ich Musik höre, hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, der könnte dir gefallen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Spotify Wrapped. Spotify Wrapped. Dieses Jahr bin ich mir ziemlich sicher, dass dieser Song mein Platz 1 Song sein wird, weil ich ihn sehr, 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 sehr oft geklickt habe. Dann danach. Und ich glaube, Ibo habe ich auch beim Konzert von Zuki getroffen, ich bin mir aber nicht sicher. Und habe vielleicht eine ganz große Chance verpasst, sie anzusprechen und ihr zu ihr meine Condolations zu geben.
In Reaktion auf mein Tanzvideo wurde ich halt schon gefragt, ob wir Ebbo eingeladen haben.
Das wäre mal.
Und was, dann, ne? Dachte ich, das ist eigentlich eine gute Idee. Probieren kann man es ja mal.
Ja.
Okay.
Aber Barbara, letzter, du hast Song? Noch einen Song.
Ja.
Genau, also ich habe sozusagen als letzten Song bewusst einen Song mitgebracht, der ein bisschen hoffnungsvoller ist, wobei wir gerade ja auch schon besprochen haben, dass Free nicht unbedingt nicht hoffnungsvoll ist, aber er klingt zumindest ganz, ganz anders. Und der letzte Song ist von Daniel Kahneman, The Painted Bird, und heißt Freedom is a Verb.
You can fight a war with drones, you can fight a war with loans, you can fight a war with gas or cans of paint. You realize that the game's compromised if you think that this is something that it ain't. We got images of murder that don't manage to disturb an international order that is bordering absurd, and no one gets the freedom they were told that they deserve till they realize that freedom's not a noun. It's a verb, it's a verb, freedom is a verb, something never finished, never done. It's something you must make, it's something you must take, it's something you must constantly become. hör this week.
Genau, also die Band sozusagen ist eine Hommage an eine jiddischsprachige Arbeiterbewegung, die sehr stark war Anfang des frühen 20. Jahrhunderts. Und das sind Sachen, die ich auch erst in den letzten Jahren gelernt habe. Ich glaube, es ist relativ unbekannt in Deutschland, also sowohl unter armen jüdischen Einwanderern in New York als auch im so was heute Polen und die baltischen Staaten und Osteuropa sind, gab es einfach eine sehr radikale Arbeiterbewegung, die jüdisch geprägt war, und es gibt sogar einen deutschen Syndikalisten, der jiddisch gelernt hat, um Leute zu organisieren. Also es war wirklich, wirklich groß. Die haben auch sozusagen, bevor sie im Holocaust zum größten Teil vollständig ermordet wurden, haben die Wahlen gewonnen in Polen mit riesigen Prozenten. Und was ich an dem sozusagen, das ist so der Hintergrund, warum ich diese Band spannend finde, und die machen auch viel auf Jiddisch. Der Song, den ich heute mitgebracht habe, ist ein Song, der tatsächlich auf Englisch ist. Und ich mag daran einfach diesen Refrain, der immer ist, ne, freedom is not a noun, it's a verb. And it's something that's never finished and never done. Und ich finde das einfach unglaublich, ja, powerful einerseits, weil sozusagen, ne, no one gets the freedom they were told that they deserve until they realize it's a noun and not a word, it's not a noun, it's a verb. Also sozusagen niemand von uns da, also sozusagen niemand von uns wird das bekommen, was wir verdienen, wenn wir dafür nicht kämpfen. Und das Freiheit nichts, was wir als gegeben nehmen dürfen. Und ich glaube, gerade unsere Generation der Leute, die sozusagen Frieden, glaube ich, also ich weiß nicht, ich spreche jetzt für mich, aber vielleicht geht's euch ähnlich. Ich bin nicht damit aufgewachsen zu glauben, dass man nochmal irgendwie einen Krieg in Europa sieht, auch wenn natürlich das für die Amnesie der Mehrheitsgesellschaft zu den Balkankriegen spricht, aber trotzdem auch daran, ich bin Jahrgang 1990, also auch daran kann ich mich nicht erinnern, ne? Sozusagen in meiner lebenden Erinnerung waren Kriege natürlich was nicht in Europa stattgefunden hat, was natürlich auch klar ein eurozentrisches Bild ist und so weiter, aber trotzdem finde ich es irgendwie einfach spannend, sich zu denken, ja, es ist auch ein bisschen das, was wir draus machen, ne? Also, wir müssen für die Freiheit kämpfen, wir müssen für die Wissenschaftsfreiheit kämpfen, und es ist nicht der Zeitpunkt, sich zurückzulehnen, ne? Auch wenn es manchmal schwierig ist, sondern wir müssen uns irgendwie zusammenschließen und was machen. Und vielleicht als kleiner Bogen nochmal zurück zu meiner Forschung. Ich habe ganz am Anfang, als ich angefangen habe, Plattformarbeit in Berlin zu erforschen, bin ich sozusagen ein bisschen reingestolpert in die Organisierung, die damals bei Gorillas stattgefunden hat. Also Gorillas gibt es ja inzwischen nicht mehr, aber das war eins dieser Lieferdienste, wo überall in der Stadt die Plakate hingen, your food in under 10 minutes, so. Und ganz lange sozusagen galt immer die These, ja, Plattformarbeiten lassen sich super schwer organisieren, die haben keinen Betrieb mehr, wo sie sich treffen, die sind so prekär, die haben keine Zeit, sich zu organisieren und so weiter und so weiter. Also Gewerkschaften haben da wenig gemacht. Es gab so ein bisschen Organisierungsversuche von der FAU in Berlin, aber es war sozusagen was als unorganisierbar galt. Und dann haben sich die Leute zusammengetan und haben es einfach gemacht, sozusagen, ne? Und haben sich organisiert und haben wilde Streiks auf die Beine gestellt und haben, glaube ich, auch da, ne, so ein bisschen die Autonomie der Migration, die ja als Konzept aus dem Operaismus kommt, die da dann sozusagen voll durchgeschlagen ist auch, ne? Die Leute wussten nicht, was in Deutschland normal ist, also in Anführungsstrichen, ne? Und sozusagen, dass man nicht einfach streiken kann ohne eine Gewerkschaft, die kannten dieses sozialpartnerschaftliche Modell nicht und haben es einfach gemacht. Und die Gewerkschaften sind eingestiegen irgendwann, weil es nicht mehr aufzuhalten war, ne? Weil die gute Pressearbeit gemacht haben und auch, weil, was ich vorhin schon gesagt habe, ne? Leute von so Softwareentwickler, Techworker und so weiter, die unterstützt haben, ne? Also, und weil die auf ein breites migrantisches Wissen und Vernetzung zugreifen konnten. Und ich glaube, das vielleicht nochmal als Bogen zurück zu meiner eigenen Forschung. Ich finde es eben spannend zu sehen, was alles passieren kann, wenn sich Leute zusammenschließen und dass dann auch Sachen, die erstmal unmöglich scheinen, eben gar nicht so unmöglich sind. Und wenn Leute, kämpferisch drauf sind, können sie auch viele Sachen erkämpfen. Ne?
Ja, wow.
Also ich finde es auch total spannend. Ich habe das, als du uns das geschrieben hast, auch noch gar nicht richtig verstanden, mit dem eigentlich eine jüdische Band und jüdisch singende Band und dann aber doch auf Englisch und aus New York. Also das allein ist ja eine super krasse Geschichte, die auch nochmal eine Brücke zu unserem Thema bisher ist, weil ich mal gelernt habe, dass der Mensch, der die erste Dissertation zur Shoah geschrieben hat, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, schreiben wir in die Shownotes, der, auf jeden Fall der Mensch, der die erste Dissertation über die Shoah geschrieben hat, in New York, in den USA, war ein deutscher, minderjähriger, jüdischer Migrant, der nach New York gegangen ist und sich nach dem Zweiten Weltkrieg, hat dann angefangen zu studieren und dann zu promovieren, und er hat sich immer gewundert, warum das die Leute in den USA so wenig interessiert, was da in Deutschland eigentlich in den Konzentrationslagern passiert ist, weil es nämlich sehr, sehr wenig Wissen darüber in der amerikanischen Gesellschaft gab, außerhalb der jüdischen Diaspora. Und ich in einem Text über diese Arbeit auch mal gelesen habe, dass es in der Presse, in der US-Presse in den 40er Jahren sehr, sehr lange nur ein marginales Randthema war. Man wusste schon, dass Menschen in den KZs in Deutschland sterben, aber das waren immer nur so kleine Randthemen, nicht auf den Titelseiten der Zeitung, sondern das waren so kleine Randthemen. Und da habe ich so gedacht, ja, auch die Shoah war in den USA migrantisches Wissen. Also das war etwas, was die Mehrheitsgesellschaft nicht interessiert hat. Und
das wäre deine Antwort, weil es jenseits des großen Teiches passiert, oder weil es...
Weil es letztendlich auch...
das Problem der Immigranten ist, der jüdischen Immigranten in dem Fall.
Genau, weil es, also ne, das sozusagen die Leute, die in den USA das Wissen über das, was da in Deutschland passiert hatten, waren in den USA letztendlich auch Migrantinnen, deren Wissen man nicht wirklich ernst genommen hat, lange Zeit. Und dann hat aber Raul Hilberg hieß der, von dem Raul Hilberg hat dann gesagt, naja, wenn du willst, dass das Eingang in den Wissenschaftskanon hier in den USA finden will, dann musst du dazu eine Promotion schreiben. Und dann hat er die erste historische Arbeit zur Shoah geschrieben. Und die ist dann 1955 veröffentlicht worden und ist dann ja, ich meine, mittlerweile ja nicht in den USA, soweit ich das wahrnehme, nicht wirklich nicht mehr wegzudenken, dass man darüber Wissen hat, auch in den USA und in Deutschland ja sowieso. Genau, aber auch erstmal hat man das nicht so richtig ernst genommen, weil es geht uns eigentlich nichts an, was da in Deutschland passiert.
Genau, vielleicht daran anschließend, genau, also sozusagen die jüdischen MigrantInnen in den USA waren ja auch oft sehr arm, ne? Also sozusagen auch schon Prä-Shoah, ne? Es gab ja schon riesige Mengen von Leuten, die eingewandert sind nach den ganzen Pogromen im zaristischen Russland, ne? Also es gibt und die waren bettelarm, ne? Und das ist, glaube ich, natürlich auch eine Abwertung, auch eine klassistische Abwertung von Wissen, die eben nicht so geredet haben, wie es dann Hannah Arendt später getan hat und so weiter. Ne? Und vielleicht daran anschließend auch, was ich auch spannend finde, ist, dass ich glaube sozusagen diese Arbeiterbewegung, ne, die so radikal war, also sozialistisch geprägt war, das ist auch verbunden mit einer antizionistischen Haltung, ne? Also es gab sozusagen damals auch einen großen Split innerhalb schon sozusagen vor dem Holocaust, ne? Was ist der richtige Weg, um mit Antisemitismus umzugehen? Und diese radikale Arbeiterbewegung hatte eben das Konzept von Doykat, ne? Also wir sind überall da zu Hause, wo wir sind, was ja, wenn du so willst, auch sehr gut zu diesen anderen Themen passt, die wir besprochen haben, ne? Wir brauchen nicht ein Heimatland sozusagen, ne? Und es ist ihnen in dem Sinne, salopp gesagt, auf die Füße gefallen, dass das die Leute sind, die eben nicht emigriert sind, ne? Und deswegen auch diese ganze Bewegung mehr oder weniger ausgelöscht wurde, wohingegen Leute, die zionistisch geprägt haben, halt öfters rausgekommen sind, ne? Oder beziehungsweise eher gegangen sind. Und das finde ich auch nochmal spannend, sozusagen, welches Wissen und welche Positionen, ne, sind auch übrig geblieben.
Ja. Übrigens, wir haben mit Alonda sehr lange drüber gesprochen.
Ja. Übrigens, einer der besten Disney-Filme aller Zeiten, Elemental, erzählt im Subtext genau die Geschichte, die du gerade erzählt hast, Barbara.
Ah ja, cool, kenne ich gar nicht.
Osteuropäisch-jüdische EinwanderInnen dass es einen Generationenkonflikt gibt, wo der Vater sagt, wir müssen durch unsere Arbeit, müssen wir zeigen, dass wir es können, und die Tochter aber sagt, ja, aber wir müssen auch, ich möchte auch gerne frei sein, und das passt ja dann wieder auch sehr gut zu dem Lied, ne? Also dass Freedom etwas ist, was man regelmäßig machen muss, und auch die Vorstellung davon, was Freedom ist, ja auch sich immer wieder auch verändert über die Generationen hinweg, Und ich glaube ja, also ich meine, das ist ja jetzt irgendwie ein Allgemeinsatz, seltener als je zuvor vielleicht in den USA gerade in Frage steht, ob alle das schaffen. Also alle, die Freiheit dort leben lassen wollen, es auch schaffen können, diesen Widerstand, der in dem Song besungen wird, also da irgendwie wieder so einen Turn hinzubekommen und die Freiheit schützen können. Also das ist ja irgendwie gerade eine offene Frage.
Ja, oder halt DIY machen können, ne? Antifaschismus bleibt Handarbeit.
Mhm. Ja.
Aber ich hab letztens, um noch einmal kurz so unser Thema da nochmal mit reinzubringen, ich habe letztens, ich weiß gar nicht wo, in irgendeinem Podcast so ein Bild davon gesehen, dass es auch vorstellbar ist, dass wir wie so eine Art Hanse wiederentwickeln, indem es die freien Städte gibt, die antifaschistischen Städte, in der man ohne Faschismus leben kann. New York, Berlin, Paris, Köln, die sich dann irgendwie miteinander verbinden. Und dass es dann aber sozusagen um diese Städte herum möglicherweise wieder zu so faschistischen Gesellschaften kommen kann. Also das war dann so eine Idee. Und da hast du dann wieder diese Stadt-Land- oder Zentrum-Peripherie-Erzählung drin gehabt. Und das ist ja gerade in New York ja ganz spannend, dass irgendwie ganz viel Hoffnung in diesen Soran Mandani existiert.
Ja.
Und dann immer gesagt wird, ja, New York ist halt nicht die USA, und dann ist er eine Woche später im Weißen Haus und ist Best Buddy mit Trump, und man fragt sich so, also ich finde es auch immer interessant, wie dann so immer so eine Hoffnung produziert wird und ich dann, ja, man schon auch ein bisschen mal gucken muss, was davon übrig bleibt. Oder so. Du wolltest jetzt, Barbara, du wolltest gerade reinsteigen.
Ja, Gott, mir fallen so viele Assoziationen dazu ein. Also einmal sozusagen, ich war, als die Wahlen waren in New York, und das war Wahnsinn. Also ich habe so viel Hoffnung. Ja. Das habe ich vielleicht das letzte Mal im Februar auf der Wahlpartei Linken gesehen, so, aber das war ja nichts im Vergleich zu was Mamdani hingelegt hat. Das ist schon beeindruckend und auch beeindruckend, ne, von wegen digitale Räume, wie sie es schaffen, das für sich zu nutzen. Also finde ich echt beeindruckend und stark, und ich glaube, da können wir viel von lernen. Aber ich dachte gerade nur, was du sagst mit Städte und Land. Ein guter Freund und lieber Kollege von mir in der FU, Stefan Liebscher, hat seine Dissertation über Solidarity City geschrieben und hat so ein bisschen dieses Argument gemacht, ne, dass progressive Politik vielleicht einfach die Skalen ändert, ne? Also in der Geografie haben wir diesen Scale-Begriff, und dass sozusagen, wenn man eben auf der nationalstaatlichen Ebene oder im Kontext der EU, der suprastaatlichen Ebene nicht mehr weiterkommt, dann sind eben die Städte die Progressiven, und gerade nach 2015 haben sich ja in Europa die Städte oder viele BürgermeisterInnen sozusagen vernetzt und haben versucht, progressive Politik entgegen der Abschottungspolitik durchzusetzen im Kleinen, ne, solidarischer Zugang zu Kranken, also ne, Krankenversicherung, Krankenschein, diese ganzen Experimente, die es gab, und gerade in den USA sieht man es ja auch, ne, mit diesen Anti-ICE-Protesten, die auf städtischen Ebenen gelaufen sind, wo der Bürgermeister von Chicago gesagt hat, so ICE darf keine öffentlichen Gebäude nutzen und so weiter. Also ich finde es schon, ich weiß gar nicht, ob sozusagen, ich würde es gar nicht so dystopisch denken, dass die Städte die sind, wo man vom Faschismus frei sein darf, sondern eher, dass die Städte vielleicht die Orte werden, wo sich das, wo man vielleicht den Widerstand organisieren kann, sozusagen. Ne?
Ja. Und dafür, als Landforscher dafür muss ich auch nochmal hier intervenieren und sagen, dass das auch auf einer noch, also runtergebrocheneren Skala auch funktionieren kann, im Sinne von Netzwerken, von einer progressiven Zivilgesellschaft, die einfach, also so wie die Städte sich vernetzen, können sich auch Menschen und Initiativen und Projekte vernetzen und miteinander einen solidarischen Zusammenhang bilden. Und das tun sie auch tagtäglich. Mhm. Überall, auch in Orten, die wir irgendwie im öffentlichen Diskurs als fast schon verloren irgendwie abschreiben, gibt es Leute, die dort leben und die dort gute Sachen machen. Ja. Und über die muss man meines Erachtens nach öfter reden auch und das Bild so ein bisschen gerade rücken und gucken, was kann man tun, um die zu unterstützen. Wie kann man deren Netzwerke, deren Ressourcen irgendwie stärken und die das den irgendwie leichter machen. Ja.
Ist das ein Schlusspunkt für unsere heutige Folge?
Also mein Fazit ist irgendwas mit Emotionen. Das ist der Anfang. Nicht irgendwas mit Emotionen, aber es beginnt bei den Emotionen. Oder Emotionen das, brauchen Raum irgendwie.
Ja. Ist das der Folgentitel? Irgendwas mit Emotionen?
Das ist zu banal.
Ja, wir haben weniger über Digitalität gesprochen und mehr über Gefühle und Rechtsruck, aber so ist es manchmal.
Wir haben schon auch viel über Digitalität gesprochen. Ja. Ich habe da schon einiges gelernt heute von dir, was ich wirklich nicht wusste und wo ich mich nochmal reinlesen kann. Ich habe mir gerade ganz viele Notizen gemacht, dass wir alles in die Shownotes schreiben müssen, damit die Leute auch nochmal nachrecherchieren können. Ich glaube, wir haben viele Fässer aufgemacht und die Leute müssen die jetzt einfach selber wieder schließen, diese Fässer, indem sie nochmal nachrecherchieren, würde ich einfach vorstellen. Und sehr am besten gut. Nicht die KI fragen, sondern wirklich selber gucken, was man da jetzt so für Texte lesen kann. Und so, oder?
Und den ersten Anhaltspunkt dazu lieferst du in den Shownotes.
Genau. Barbara, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen und ihr müsst wahnsinnig müde sein, bei mir ist ja noch nicht so spät.
Ja, bei uns ist jetzt 23:02 Uhr. Ja.
Wow.
Ja, ist es bei dir, wie ist es jetzt schon dunkel oder ist es immer noch hell?
Ne, ich mache mal meine Kamera an, ihr seht's. Also ich habe irgendwann meinen Pulli ausgezogen, weil es mir zu warm war und es ist tatsächlich immer noch, also es wird langsam dunkel, ich denke so eine halbe Stunde ist Sonnenuntergang.
Wir können ja noch einen kleinen Transparenzhinweis machen. Du hattest am Anfang erzählt, dass in der Schule nebenan gebaut wird und zwischendurch hat man es dann doch häufiger gehört, Gehämmer und Gesäge. Genau, also einfach, dass die Leute wissen, was da los ist. Ist ja eigentlich eine gute Geschichte. Es werden Schulen gebaut und renoviert. Das ist ja eigentlich genau. Eine gute Erzählung. Bildung ist wichtig.
Genau.
Super. Genau. Dann
cool.
Vielen Dank, dass du da warst.
Das war schön.
Ja, sehr gerne.
Tschüss.
Ihr hörtet Music Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffoth. Das Design wurde entworfen von Heike Aßmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.